Hier ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Endicast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 55. Hier ist Dennis Mohrhardt sitzt da.
Hallo.
Cornelis Kater ist am Telefon.
Herzlich willkommen.
Renke Brun sitzt auf der Couch. Haben wir was vergessen?
Nö.
Okay. Das fühlt sich hier schon alles sehr nach Zukunft an, Dennis.
Ja?
Ja.
Sehr geil,
wundervoll,
oder?
Voll.
Sehr schön. Ja, du hast ja gar nicht mitgekriegt, was wir gerade gemacht haben, Cornelis.
Ach so, nein, es klang nur einfach schön von hier aus.
Ja, ich habe die Musik nämlich hier auf Knopfdruck in meiner Hand leiser und wieder lauter gemacht.
Ja. Mhm.
Ich habe die DAC-Funktion von Soundboard auf die Remotes gelegt. Ist ganz lustig, ganz fluffig.
Das ist cool, ja.
Ja. Ja, sonst was gibt's nichts zu erzählen, oder? Zu Technik?
Ja, der Stream ist halt mal wieder irgendwie im Arsch.
Ja, aber wie immer. Das ist ein Problem für die.
Es fühlt sich an, als würde es an Xenem liegen.
Ja.
Aber genau, das wissen wir nicht. Wir müssen irgendwann mal, wahrscheinlich kommen wir nächstes Wochenende, haben wir eh ein bisschen Zeit. Wenn wir da alle beim. Ist gut, dass ich jetzt gewartet habe mit dem Weitererzählen, damit man das Husten dann doch noch auf Aufnahme hat.
Das müssen wir erzählen, wir haben jetzt Räuspertasten.
Ja.
Und wir sind da nicht gewöhnt. Und ich habe jetzt einfach gehustet und habe mich rausgeräuspert. Aber Renke hat einfach aufgehört zu reden. Das heißt, mein Husten war einfach bei ihm dann zu hören.
Was wollte ich jetzt noch erzählen? Jetzt bin ich ganz durcheinander.
Ich weiß es.
Nächste Woche Stream und so weiter.
Ach genau, nächste Woche, ja, haben wir ein bisschen Zeit.
Genau,
bisschen Zeit, weil.
Nächste Woche.
Weil da ist ja hier
Podcaster-Workshop
und wir freuen uns alle tierisch.
Ja.
Ja.
Also wirklich.
Großes wird passieren. Da ist auch viel los. Viele da.
Wie viele Leute hier bis hierhin jetzt wohl schon die Aufnahme ausgemacht haben, weil am Anfang dieses Knattern kam. Kanntest du das, Cornelis?
Nee, weil Knattern?
Das war Knattern des Kometen.
Ach, ja, aber ich kannte es nicht bisher tatsächlich, weil ich war wie komplett untergetaucht und habe Nachrichten so. Nur ganz dünn mitbekommen, also das,
ja, etwa jemand nicht bei volle Konzentration bei dieser Sendung?
Bei der Sendung ja, aber nicht bei der Welt in der letzten Woche. Also,
ach so.
War einfach zu viel Bullshit in meinem Leben. Aber es ist alles gut.
Haben die, aber das ist auch eigentlich fürs menschliche Ohr gar nicht hörbar, da haben die Frequenzen getauscht, geändert.
Ja, aber es ist ja trotzdem lustig.
Ja, ja. Weil das ist, glaube ich, ganz niederfrequent irgendwie, ne?
Ja, also es kann sein. Also es ist nicht hoch.
Wie, und so.
Also es ist unter 10.000.
Weil ist 10.000 das genau aufgenommen worden?
Hä?
Wisst ihr das, wie das genau aufgenommen worden ist?
Weiß ich nicht. Müsste man, ich habe einfach alles verlinkt.
Von irgendeinem Mikro, was sie da hatten.
Ja.
Nehme ich an, aber frage mich nicht was.
Die haben es einfach rausgelegt und dann macht er da auf seiner Oberfläche macht er diese Geräusche.
Also.
Ja, der hat so eine ganz, ganz dünne Gasatmosphäre, weil das Ding ja immer so ein bisschen vor sich hinschmilzt.
Also es ist bei 40 bis 50 Millihertz.
Genau. Das menschliche Ohr hört von 20 bis 20.000 oder so, ne?
Genau, von 20 Hertz bis 20 Kilohertz.
Ja.
Das heißt, die haben das hochgedreht. Das ist aufgenommen worden von Rosetta. Plasma-Konsortium. Das Ding hat das ist irgendwie so ein Mikro-Ding, was halt Schallfrequenzen aufnimmt im Space, im Outer Space.
Okay, cool.
Genau.
Ja. Ja, aber die eigentliche Frage war ja, wie viele Leute haben jetzt wohl abgeschaltet, weil sie denken, die Aufnahme ist im Arsch?
Tja, ist Kunst.
Ja.
Apropos Kunst. Ja? Wrestling.
Ach so, Entschuldigung, ja, da komme ich jetzt gar nicht hin. Es war, also erstmal, Dennis hat es natürlich verpeilt,
ja.
Sodass ich einen Betriebsausflug alleine gemacht habe.
Ja.
Mit einem Gast,
ja.
Und zwar der Mr. Mo von den Shownotes. Schöne Grüße an dieser Stelle. Er kam hin und hatte gar keine, hat er erzählt, gar keine Vorerfahrung,
ja.
Was so Wrestling betrifft. Keine Ahnung von nichts so. Hat sich aber irgendwie vorher auf YouTube die wichtigsten Moves mal durchgeklickt und auf dem Weg dahin über Spotify so ganz viele hier Themes von Wrestlern angehört.
Ah, okay.
Genau, war so ein bisschen vorbereitet. Und ich hatte ja so ein bisschen Angst davor, dass das halt irgendwie so eher so, naja, wird und vielleicht auch
also ein bisschen so deutsch peinlich.
Genau. Aber ich sag euch, das Gegenteil war der Fall. Das war so unfassbar witzig. Das ist im im Shake, das ist so ein Zelt am Ostbahnhof, so ein Zirkuszelt.
Nicht am Ostbahnhof, sondern am Postbahnhof.
Ja, am Postbahnhof, am Ostbahnhof. Ostbahnhof. Also zwischen Ostbahnhof und O2 World quasi geht man lang.
Mhm.
Und das ist auch sonst, ist da auch Kinderzirkus, glaube ich. Da können dann auch Kinder hingehen und so Kurse belegen. Keine Ahnung was, meine ich.
Kinderwrestling?
So, nein, Zirkus, Kinderzirkus. Und auch, ich glaube, so Varieté-Shows sind da noch. Und halt eben Wrestling einmal im Monat. Am ersten Samstag des Monats immer. Und da passen, ich würde mal schätzen, so 500 Leute ins Zelt. Und es waren am Ende nur wenige Plätze frei. Also es war echt voll.
Okay.
Viele Leute, die da offensichtlich immer hingehen. So.
Ja.
Die Stimmung war total super. Es hatten Leute auch Schilder gebastelt, wie man das halt immer so macht beim Wrestling. Teilweise so mit LED-Blinkelämpchen dran.
Geil.
Total geil.
Krass.
Und es wurde viel Bier konsumiert.
Ja.
Und alle waren laut und haben gesungen und Schlachtrufe gebrüllt und keine Ahnung was. Und ansonsten immer so Zwischenrufe. Aber das hatte auch genau die richtige Größe für so Zwischenrufe. Weil es war klein genug, dass die Zwischenrufe überall hörbar waren.
Ja.
Aber es war groß genug, sodass man wirklich hören konnte, dass es ein Zwischenruf aus einer Menge von Menschen heraus war. Mhm. Und nicht nur so, da sitzen eh nur drei und jeder hört sich. Das war eigentlich genau richtig. Und der beste Zwischenruf des Abends, also was man natürlich immer gehört hat, was man natürlich immer mal irgendwie so, jetzt hau auf die Fresse, brich ihm die Beine oder irgend so ein Unsinn. Es wurde sich auch viel lustig gemacht über die Kleidung, die Menschen im Ring tragen, ja. Weil da gibt's dann, das ist halt viel Spandex.
Gibt es so Fotos?
Sehr, sehr spannend oder was?
Ich habe ein paar Fotos, ja.
Mhm. Also hier, Spandex, ist das sehr spannend oder was?
Nee, es ist ja so ein, wie soll man das denn bezeichnen, so ein ganz elastischer, ja. Plastikstoff.
Ja.
Also
wie man sich so einen billigen mexikanischen Wrestler vorstellt.
Ja, genau, der halt so ganz hauteng anliegt, dann kauft man quasi eine Nummer, oder man kauft sich, man lässt sich nähen eigentlich, eine Nummer zu klein. Die haben auch alle sehr liebevoll, also fast alle sehr liebevoll selbst gestaltete Hosen und so. Also wo du auch jemand siehst, die hat jemand für ihn genäht oder, ne? Das war irgendwie schon ganz interessant. Und dann halt, ne, wie es halt immer so ist, ist alles ganz eng und dann sieht man mal den Schlüpper und dann trägt man, hat da halt einer von, ein Tag-Team war da, warte mal, das waren, wie hießen die denn noch? Genau, ich glaube, das waren Jaroslav Milesko und Nicolas van Rijk, ja, irgendwie so. Die hatten halt auch diese, genau, die waren das. Die hatten auch so, hatten halt auch diese Spandex-Hosen an, der Schlüpper draus geguckt und der eine hat natürlich von denen dann auch zu allem Überfluss noch die in rosa getragen und der andere in so einem richtig hässlichen Grün, wenn ich mich richtig erinnere. Also es wurde halt sich dann viel über die Kleidung lustig gemacht und der beste Zwischenruf des ganzen Abends war, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das war so hervorragend. Nee, das war wirklich, also die Stimmung war grandios, die Matches waren auch alle recht ansehnlich. Im Main Event gab es dann einen Stuhlkampf zu sehen, wir hatten das ja schon vorgelesen.
Ja.
Der war auch wirklich unterhaltsam. Also das war wirklich eine tolle Veranstaltung. 6 Matches, insgesamt ging es so um die 3 Stunden. 18 Uhr, glaube ich, war Einlass, 18:30 haben die begonnen oder so. Oder nee, 17:30 Einlass, 18 Uhr begonnen, genau, so um 9, ziemlich genau um 9 war das aus. Nach 3 Matches war so 10, 15 Minuten Pause und ja, ansonsten war das, also kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Also es gibt auch so viel, also was heißt viel, also das Publikum kann man halt so einteilen in, sagen wir mal so, 100 Leute, die da immer sind, ja, 100 Leute, die da mit ihren Kids hingehen und den Rest kann ich nicht so richtig einteilen und dann halt nochmal so ein kleines Grüppchen aus diesem Rest.
Podcaster.
Ja, aber ich mit so Partyvolk, was halt danach halt noch saufen geht.
Aha, also so Vorstimmung machen.
Genau.
Ja.
Und das hat echt meine Erwartung vollends übertroffen. Das war wirklich richtig super. Wir kamen da echt beide breit grinsend raus, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Und ich dachte erst, auch 15 Euro ist ja gar nicht so billig.
Ja.
Aber hat sich voll gelohnt.
Wann ist das nächste Mal?
Würde ich jederzeit wieder machen. Also, immer der erste Samstag im Monat.
Okay.
Wenn du das irgendwie nochmal machen lässt, da habe ich auch durchaus Interesse, aber es ist halt immer so ein bisschen, naja.
Ja, aber
muss halt passen.
Genau, wenn du Zeit hast, sag Bescheid, dann gehen wir da auf jeden Fall mal mit dir hin, weil das ist, also Das kann man gar nicht beschreiben. Das war wirklich toll. War einfach wirklich, wirklich toll.
Ja.
Ja. Alleine schon der Ringsprecher, ja. Das ist der Ingo.
Der Ingo.
Genau. Und dann kommt er natürlich anfangs auch in den Ring und dann schreien erstmal alle Ingo! Weil es halt der Ingo ist. Und der sieht aus wie, warte, was hat mir der Mo noch erzählt, wie so ein Schauspieler. Und zwar wie, warte mal. Fällt mir jetzt der Name nicht ein. Wie irgendein Schauspieler, nur ein Jung. Und zwar wie ich, wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich hab's schon wieder vergessen. Verdammt. Na, egal. Auch das werden wir nochmal nachreichen. Nee, aber das war wirklich toll. Lohnt sich. Kann man hingehen. Macht Spaß.
Cool.
Macht wirklich Spaß. Jetzt 6. Dezember. Da ist nicht die, das war jetzt die Berlin Wrestling Night 29.
Ja.
Da ist nicht die Nummer 30, sondern da ist nämlich die GFW, GWF Champions Night.
Ja.
Da stehen dann ganz viele, gibt's dann ganz viele Titelkämpfe.
Ah.
Kann ich aber wahrscheinlich nicht, weil wir da wahrscheinlich von der AG aus so Weihnachtsgelöte haben.
Dann muss ich alleine oder was?
Ja, geh alleine. Weiß nicht. Oder kannst du den Mo noch schreiben, der war auch ganz angetan und konnte sich durchaus vorstellen, da nochmal hinzugehen.
Mach ich.
Weil das ist wirklich, wirklich lustig.
Ich glaube.
Echt Spaß gemacht. Wirklich Spaß gemacht. Habt ihr auch die Videos, hast du auch gesehen, ne?
Ja, hab ich gesehen.
Ja. Videos habe ich noch für dich, Cornelis.
Ah, cool. Muss man vorhin legen.
Genau, kann ich dir mal zeigen.
In den Dropbox-Ordner.
Ja.
So, das war's vom Betriebsausflug. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt noch aufgeschrieben, will ich mich jetzt wirklich nochmal über die Gegengerade aufregen bei Union?
Nein, warum denn? Nee,
will ich nicht.
Da gibt's doch gar nichts, das ist doch super.
Wobei ich kurz erzählen möchte, was mir passiert ist. Und zwar gegen Greuther Fürth.
Ja.
Ich war mit dem werten Herr Stockmann. Alter, das irritiert trotzdem voll total.
Ach so, nee, sag ich doch so.
Was?
Ja, genau.
Na, ich hab grad so ein Krabbenchip gegessen.
Und hat sich
die Räuspertaste gemacht.
Genau. Ach. Und ich höre das ja trotzdem auf meinen Ohren. Das war einfach so. Und ich sehe ihn dabei.
Ich mache einfach, ich mache hier doppelt sicher jetzt.
Ja. Und zwar mit dem Herr Stockmann von den Wikigeeks, von den Ex-Wikigeeks, von den Wikigeeks AD und Greuther Fürth. Und wir standen so oben, so dritte Reihe von oben, Höhe, Mittellinie gegen gerade. Und hinter uns stand jemand, der hat sogar mitgesungen, als dieses Union-Intro mit den ganz vielen schnellen wechselnden Bildern sind, hat er jedes einzelne Wort noch mitgesungen. Also das war schon die Vorbereitung auf der Unerträglichkeit. Dann bei spätestens, glaube ich, bei Spielminute 4 hat das erste Mal Heutzer gerufen, weil ihm irgendeine Schiri-Foul-Entscheidung nicht gefallen hat. Und dann hat er durch das Spiel durch mal alle Variationen der weiblichen Form der Prostituierten auf Spieler der gegnerischen Mannschaft und den Schiedsrichter gemünzt. Und auch weibliche Körperteile und so. Und dann irgendwann ist auch noch homophob geworden und das war echt so, Alter. Und das ganze Spiel durch ein Genöle von hinten. Und das Beste war, als Ralf ist ja ein bisschen überkritisch. Und er beschwerte sich jetzt gegenüber mir, wieso das Spiel jetzt so ist. Es hat die Reihe vor uns mitbekommen. Die Frau vor uns dreht sich um und hat Ralf erstmal so irgendwas unter der Nase. Ich hab's nicht verstanden, aber dazwischen war, wenn du Erfolg sehen willst, dann geh zu FC Bayern München. Und hat weiter genölt und drehte sich dann zu mir um. Ich hatte einen Schal um. Meinte, was bringst du denn hier für Leute mit? Dieser Vorwurf, das war so schön.
Das ist meine Gegengabe.
Ja.
Schön.
Ja, mehr wollte ich eigentlich nicht erzählen, aber es war.
Ja, ich habe da zwei Punkte. Also, ja.
Ja,
Gegengerade ist halt so ein bisschen, ne?
Ja. Erstens. Gehört dazu.
Und das zweite, das schien jetzt ja wohl irgendwie übers ganze Spiel zu sein, das ist halt vielleicht doch ein bisschen unangebracht. Aber ansonsten finde ich, ist im Stadion auf den Rängen durchaus angebracht, ausfallen zu werden.
Ja, ausfallen ist ja in Ordnung, aber du musst halt trotzdem nicht alle 20 Sekunden, Fotze
ja, rufen. Ja, du musst es halt nicht. Nein, man muss es natürlich, darfst es ja auch nicht inflationär benutzen,
ja.
Sonst fällt es ja auch ab. Aber ganz generell bin ich schon sehr ein Freund davon, einfach mal die Manieren beiseite zu legen.
Also,
man kann sich ja nach dem Spiel wieder benehmen.
Also ein gepflegtes Arschloch habe ich kein Problem mit. Aber so die weiblichen.
Ja, nee, hab ich gar keine Probleme mit. Das finde ich.
Aber es war echt durch die ganze. Und dann hat er auch ganz halt mitgesungen und auch schief mitgesungen. Und es war
aus dem Takt selbstverständlich. Ja,
natürlich.
Ja, meine
und er hat immer versucht, gegen die Waldseite neues Lied anzustimmen. So,
aber das geht ja auch oft. Und das finde ich dann aber wieder gut, wenn das funktioniert. Wenn
ja, aber es hat keiner mitgemacht.
Ja, das ist dumm.
Ach, ja.
Naja, gut.
Naja.
Naja, gut. Cornelius, warst du eigentlich schon mal in einem Fußballstadion?
Witzigerweise ja, in den letzten 10 Jahren einmal, aber auch nur, als wir beim Länderspiel Deutschland gegen irgendwie in Hannover vorher den OB gefilmt haben, aber auf dem Stadion, auf der Fläche, was sehr geil war, aber das ist jetzt vielleicht nicht das, was ihr meint. War trotzdem ganz cool.
Ja, genau. Also, ich war mal
in Hannover. Auf der Fläche zu stehen, wenn drumherum das Stadion voll ist und oder sich gerade füllt und wirklich unten im Zentrum zu stehen.
Ich habe mal in Hannover, glaube ich, Deutschland-Zypern gesehen oder so.
Das hört sich genauso spannend an wie Deutschland-Gibraltar.
Ja, das war irgendwie, ja, mal Nationalmannschaft gucken. So war das.
Ja, das hast du jetzt zweimal in deinem Leben schon geschafft, oder? Richtig?
Nö.
Was aber ganz cool war, dass wir tatsächlich, ich muss mal ganz kurz nochmal eine Geschichte
erzählen. Ach so, erzählen ja, aber Abend. Im Stadion als Spiel jetzt. Ja, okay, erzähl bitte.
Eine Geschichte erzählen von dem Abend. Wir hatten ja irgendwie Pressekarten bekommen, weil die Stadt halt wollte, dass wir den Bürgermeister, also OB Weil damals, für die Erstsemestertage an der Uni dort filmen sollten. Wir hatten aber Freikarten für den ganzen Abend und sind einmal ganz frech dorthin gegangen, wo die Spieler hinterher rauskommen. Und haben dann die Spieler gebeten, weil wir waren ja an dem Abend Presse, einen Gruß für die Erstsemester zu sprechen. Das war für die intellektuell einfach viel zu hoch, dass irgendjemand nach dem Spiel etwas von ihnen will, was sich nicht mit dem Spiel befasst. Sehr großartig.
Hat quasi nicht funktioniert, oder was?
Sagen wir mal so, von den 10 Leuten, die wir gefragt haben, haben es 2 gerafft. Daraus konnten wir noch was bauen, aber die meisten haben es einfach nicht verstanden.
Wer hat's gerafft? Weißt du das noch?
Müsste ich nachgucken, ich habe den Film irgendwo, keine Ahnung.
Okay.
Schade. Wir hätten jetzt mal uns über dumme Fußballspieler lustig machen können.
Nee, über die Schlauen.
Ach, über die Schlauen?
Die es gerafft hätten.
Ach so.
Die hätten wir nochmal feiern können.
Ach so, feiern.
Naja.
Naja.
Wie dem auch sei.
Was?
Wie dem auch sei.
Ach so.
Sei. Was? Sei.
Was?
Sei.
Oh Gott, oh Gott.
Ich raff's nicht.
S-E-I.
Sie, ja.
Nee. Sei.
Sei. Ja.
Ja. Und anstatt, dass ich das Ei spreche, spreche ich jeden Vokal für sich.
Ach so.
Sei.
Witze erklären ist aber böse.
Das ist ja nicht mal ein Witz. Das ist ja, nicht mal, das ist ja nicht mal so gut wie zum Bleistift.
Ja.
Ja.
Der musste jetzt kommen.
Ja, musste er. Ich setze einfach jetzt mal eine Kapitelmarke.
Mach das.
Und zwar, ich schiebe jetzt noch einen Kurzbericht von meinem Urlaub ein. In Brandenburg.
Mhm.
Eigentlich gibt es nicht viel zu sagen. Brandenburg ist scheiße. Ich hasse Brandenburg. Brandenburg soll weggehen.
Dir ist aber klar, dass du umzingelt bist von
Brandenburg. Ja, ist mir sehr bewusst. Erste Erkenntnis ist, dass ohne Auto bist du da total verloren. Plan war es ja irgendwie, die vom Bahnhof Brandenburg an der Havel zu diesem Ort mit dem Fahrrad zu fahren, 80 Kilometer. Ich bin grandios gescheitert. Also nach Kilometer 9 bin ich in den Straßengraben gefallen. Hab dann mich noch einen weiteren halben Kilometer bis zur nächsten Bushaltestelle geschleppt.
Woran lag's? Also war das die Kondition, ich sag's mal einfach, wie es ist. Kondition oder waren es irgendwie Wetter, Wind?
Drei Komponenten. Kondition, ich musste sehr oft einfach absteigen, hab's einfach nicht, ich war vollgeladen und ich war einfach nicht gewöhnt, solche Strecken zu fahren mit dem Fahrrad. Zweite war, es wurde langsam dunkel, also die Sichtbedingungen wurden schlechter und es war einfach windig, es war kalt. Und irgendwann war die Komponenten nach 2 Stunden Fahrt, das waren die 2 Stunden, die ich geschafft habe, dann war es einfach stockenduster. Und dann war Feierabend. Da habe ich mich dann bis zur nächsten Bushaltestelle geschleppt und habe mir ein Taxi gerufen.
Haben die das Fahrrad wenigstens mitbekommen?
Nee, Fahrrad ging nicht. Die sagten, die haben den Fahrradgepäckträger, normalerweise machen sie sowas sogar, Transport in Brandenburg mit Fahrrad, haben sie eine Woche vorher abmontiert. Aber ich habe es einfach an der Bushaltestelle abgeschlossen.
Ja.
Und bin am nächsten Tag dahin gekommen und habe es abgeholt.
Ach so, ja.
Aber es war echt der Flop, das mit dem Fahrrad dahin zu fahren. Das Häuschen, alles schick, geil, super, aber ohne Auto bist du echt verloren. Da ist auch nichts zu tun. Also dieser See ist leider auch touristisch nicht erschlossen. Es gibt also absolut keine...
Ja, aber das ist ja, eigentlich war das ja das das Pro-Argument, oder?
Naja, aber ich könnte schon wenigstens erwarten, dass es sowas wie Wege gibt. Also sowas, wo man lang gehen könnte. Außer den üblichen Waldfeldstraßen, die für die Bauern gebaut werden, gibt es da nichts.
Verstehe.
Und das Stückchen Fahrradstraße, was mit EU-Fördermitteln gebaut wurde. Das beginnt mitten auf der Landstraße, hast du plötzlich so ein Schild mit dem EU-Logo. Ja. Da, wir haben aufs größten Fördermöglichkeiten hier Straße gebaut. Das geht so 2 Kilometer und endet wieder mitten im Nichts. Und dann musst du wieder auf die Landstraße. Sehr liebevoll. Und dann das Fahrrad, weil zurück hatte ich keinen Bock mehr mit dem Fahrrad, habe ich Hermes gerufen und die haben es abgeholt. Kostet irgendwie.
Hermes.
Ja, 30 Euro kostet, glaube ich, der Fahrradversand. Die holen das ab. Ich habe mich für Hermes deshalb entschieden, weil da muss man nichts abmontieren. Weil an anderen Fahrradversandern, die irgendwie ein Zehner billiger sind, muss man halt Pedale und Lenker so lösen, dass es halt zusammengeklappt werden kann. Und bei Hermes, die nehmen das einfach so mit.
Hm. Cool.
Das einzige Problem war dann halt die Lieferung hier in Berlin. Es kam eine Woche später erst. Weil ich habe die Botin, die hat mich dann am Mittwoch, quasi eine Woche danach, angerufen morgens, hier, ich habe ein Fahrrad, die sind gerade nicht da, und habe ich mir abgesprochen, ja, sie kommt nochmal später wieder, und wir dann bin ich extra nochmal hergekommen und hab's geholt. Und dann erzählt sie zu mir, ja, ich habe das Fahrrad schon 2 Tage vorher einem Kollegen mitgegeben, weil es bei mir nicht reingepasst hat. Ein Ersatzfahrer. Und hat mich gefragt, hatten sie einen Zettel oder so dabei oder so, irgendwas? Ich sagte, nö. Und sie sagte, ich wusste es. Die sind so unzuverlässig. Das ist halt, das war scheinbar eine festangestellte Hermes-Fahrerin. Mhm. Und die Ersatzkollegen, kein Verlass.
Hat sie eine Tracking-Nummer zum Verfolgen?
Ja, hat es.
Ah, oh, okay.
Du hast eine Auftragsnummer und das Fahrrad hat 2 Sendungsnummern am Ende. Weil einmal bei der Abholung zum Depot und vom Depot zu dir quasi zum Zielort kriegst du wieder eine neue Sendungsnummer.
Und ja. 30 Euro für was? Für ganz Deutschland? Oder?
Ja, für ganz Deutschland. Hm. Ich glaube, es gibt irgendwie 7 Euro Inselaufschlag und 7 Euro Verpackungsgebühr. Wenn du keine Verpackung hast, dann kannst du von Hermes eine kaufen und die bringen
aber,
die mit.
Aber das ist eine... Eigentlich echt eine Alternative.
Ja, die Deutsche Bahn verkauft es für 20 Euro, glaube ich, irgendwo im Dreh rum. Aber das war mir zu...
Was heißt Deutsche Bahn verkauft, aber dann musst du das zum Bahnhof bringen? Und vom
nee,
Bahnhof
die holen das alles ab immer.
Ist das das Kuriergepäck-Ding, okay, was bei der Bank halt mit dabei ist? Auch bei der Bank?
Nee, das ist nochmal ein extra Ding.
Ach so, okay.
Das ist nur ein extra, also immer online ist ein extra Formular. Hm. Aber es ist ganz lustig. Es gibt da mehrere Anbieter. Und Hermes war halt der, wo man nichts abmontieren konnten muss. Das war halt jetzt das Augenmerkmal für mich, weil ich nichts abmontieren kann. Ich hatte kein Werkzeug. Und war für mich einfach nur relevant, das Fahrrad jemandem in die Hand zu geben und hat es dann in den Transporter geschoben. Kam unfallfrei, keine Schäden.
Ja.
Im Depot hat es so eine richtig große Plastikumhüllung noch bekommen. So eine aus dieses IKEA-Tütenmaterial.
Ja.
Diese LKW-Plane.
Ja.
Und drüber gezogen aus Weiß und dann war alles sauber, sicher.
Das
war ganz nett. Es war eine Woche unterwegs, es hätte eigentlich weniger unterwegs sein müssen. Das ist das bei Problemen bei Hermes, also bei Hermes gesehen, dass es da problematisch ist, irgendwie so die Zeiten. Bei der Bahn ist es tatsächlich so fest, da trägst du ins Formular ein, wann es abgeholt wird und wann es zugestellt wird. Das ist wirklich einen festen Termin.
Und was muss ich bei der Bahn abmontieren?
Bei der Bahn musst du, wenn ich es richtig verstanden habe, die Pedale abmontieren.
Das geht okay. Auch noch.
Ja.
Das ist eigentlich ganz cool.
Ja.
Huh.
Apropos Brandenburg. Ich habe da auch noch was tatsächlich, passt gut zum Thema. Ich bin nächsten Montag beim Tourismustag des Landes Brandenburg oder von Brandenburg. Das wird
wo ist das denn?
Tag der brandenburgischen Tourismuswirtschaft in Schloss Diedersdorf, in Diedersdorf im Süden von Berlin. Und da soll ich sprechen über Audioguides und Audio-Stories zusammen mit den Kollegen von GuideMed. Und ich habe hier das Programm vorliegen, was halt sehr lustig ist, neben dem eigentlichen Programm, was nicht so spannend ist, die Abendgestaltung des ersten Abends am Montagabend. Da gibt es nämlich Bierverkostung mit Biersommelier oder Besuch der hauseigenen Brennerei mit Verkostung oder Fackelwanderung mit dem Förster.
Oh, Fackelzug.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin abends leider nicht dabei mehr, aber ich bin mal gespannt, was da für Menschen überhaupt abhängen, die da Tourismustag Brandenburg machen.
Fackelzug durch Brandenburg.
Ja. Mit dem Förster. Das nur so als Kleines am Rande.
Okay. So.
Ich berichte dann.
Mach das.
Das Imperium informiert.
So, wusstet ihr, dass, ich muss hier mal kurz was zu Ende tippen, so, jetzt, wusstet ihr, dass die USA
ja
18 Außerirdische beschäftigen?
Nur 18 Außerirdische?
Hat mich auch gewundert, dass es so wenige sind.
Ja. Die sind da, sagt jetzt hier ein ehemaliger Mitarbeiter, also zumindest jemand, der sich dafür ausgibt, ein ehemaliger Mitarbeiter von irgendwie.
Vor allem die Quelle ist auch gut.
Des Militärs zu sein. Quelle, was ist die Quelle?
Naja, Focus.
Ach so, ja, die Quelle, genau. Ja. Berichtet nämlich Focus Online.
Quasi das Cop Online für Schlaue. Leute, die, glaube ich, schlau denken, fühlen.
Genau, er hat nach eigenen Angaben als Wissenschaftler für die Rüstungsfirma Lockheed Martin gearbeitet und hat kurz vor seinem Tod im vergangenen August hat er über seine Arbeit in der Area 51 gesprochen. Ja, also da arbeiten halt 18 Außerirdische, ja, ganz normal, wahrscheinlich Schichtdienst, nehme ich mal an, oder was.
Aber wenn die dann, also haben die einen Tarifvertrag, haben die eine Gewerkschaft?
Ja, das ist eine gute Frage, ne?
Haben die überhaupt halt Gehalt?
Vor allen Dingen, ja, Gehalt.
Krankenversicherung.
Was ist mit
Urlaubsrecht, Heimreise.
Ja, und was ist hier mit Rente und so? Ja. Zahlen die irgendwie, haben die so einen Pensionsfonds oder so? Weil zwei von denen, Außerirdischen, sind etwa 230 Jahre alt. Das ist die Frage, was ist denn da bei denen das Rentenalter?
Und wie lange sind die eigentlich dann im Schnitt Rentner?
Ja, wie Jahre? Lange sind die Rentner, genau. Ja. Das kann ja auch nicht sein, dass ein Außerirdischer 180 Jahre die Rentenversicherung einzahlt, ja. Und dann nachher die gleiche Rente kriegt wie so ein Erdling, der das gerade mal 40 Jahre macht.
Ja.
Das wäre ja ungerecht. Das
sind spannende arbeitsrechtliche Fragen.
Ja.
Mhm.
Sozialrecht eher. Das naja, ja. Auf jeden Fall gibt es da halt dann UFOs. Die Außerirdischen, ist es nicht ganz genau gesagt, von dem Planeten Quintumnia kommen sie, ja, der ist 68 Lichtjahre entfernt. Das können die Aliens in 45 Minuten diese Distanz zurücklegen mit den UFOs. Ne? Also 45 Minuten, das ist ja quasi um die Ecke.
88 Lichtjahre.
Nee, 68.
68 Lichtjahre in 45 Minuten.
Ja.
Das ist mal eine krasse Geschwindigkeit.
Ja.
Ist das mehr als Lichtgeschwindigkeit? Nein.
Deutlich.
Das geht physikalisch ja nicht.
Ja, da hast du nicht hier Star Trek geguckt. Ist doch alles möglich.
Ja.
Du musst
Kommunismus ist auch möglich in Star Trek.
Du musst dich in der Raumzeit bewegen.
Ja.
Deshalb wirst du quasi, bei Star Trek ist es ja so, wird dir der Warp-Antrieb, da gibt es ja auch richtig denn physikalische hier Dinger dazu, Ausarbeitungen, wie man sowas gestalten könnte. Du musst die Raumzeit, also diesen vierdimensionale Raumzeit oder wie viele Dimensionen sie auch immer hat, krümmen.
Ja.
Dann stellt man sich jetzt vor, die Raumzeit stellen wir uns jetzt mal zweidimensional vor, wie so ein Blatt Papier. Und dann hat man, in der Mitte malt man sich so einen schwarzen Punkt auf oder stellt meinetwegen so ein kleines Matchbox-Auto drauf und muss diese mehrdimensionale Raumzeit jetzt krümmen und zwar so, dass die vorne ein bisschen weiter unten ist und hinter dir ein bisschen weiter oben. Und dann wirst du quasi automatisch auf der Raumzeit getragen.
Ja.
Bist aber natürlich, weil du den Raum krümmst, außerhalb dieser Raum, also du musst in so einer Warpblase dann sein,
ja,
sodass du quasi auf der Raumzeit hinreiten kannst. Damit umgehst du nämlich, dass du Überlichtgeschwindigkeit geht ja nicht.
Ja.
Ja. Und das umgehst du dadurch.
Ach so. Also es ist also wie bei Futurama, wo sich das Raumschiff bewegt, sondern sich alles drum so wascht.
Ja, ja, das ist bei Star Trek auch so, das ist der Warp-Antrieb. Du krümmst den Raum sozusagen zurecht, sodass du dich nicht bewegst, aber alles andere so an dir vorbei. Und du lässt dich quasi auf der Raumzeit dahin schwimmen. So.
Ja.
Kann man sich übrigens auch Interstellar angucken, aktuell im Kino, habe ich jetzt letztens
gesehen. Fresse. Also, entschuldige meine Wortwahl, aber ich toleriere hier keine Spoiler.
Du stehst
das war jetzt kein Spoiler, das war nur ein Space-Film, den man sich angucken kann, wenn es um Weltraum geht.
Ja, nix. Ich wollte es nur erwähnt haben, nicht spoilern.
Nee, mache ich auch nicht.
Ja. Naja.
Der Typ sieht übrigens aus wie eine Gummipuppe in dem verlinkten Artikel.
Das
Video nicht angeguckt, aber sieht halt sehr unecht aus. Also der Mensch sieht unecht aus, die Aliens auch.
Ein Tag älter schon. Ne?
Vor allem, es geht um Aliens und unten kommt Putin. So.
Ja, das ist auch sehr schön.
Es wurde ja auch schon das eine Alien auf dem Bild, was der Mensch dort zeigt, als Spielzeugpuppe enttarnt oder belegt anscheinend.
Du machst ja auch alles kaputt, wa? Ich hab gesagt, nicht spoilern. Naja,
ja, ich habe ja keine Spoiler-Taste, tut mir leid.
Insgesamt sind übrigens an dem UFO-Projekt, waren nicht nur er, sondern 39 US-Staatsbürger sind bei der Arbeit, ach nee, Entschuldigung, die sind sogar bei der Arbeit ums Leben gekommen. Ja, da arbeiten an den UFOs, da arbeiten also richtig viele dran, ein großes Projekt und wie
ist
gesagt,
das Problem,
18 Außerirdische.
Wo man halt relativ enttarnen kann, dass es halt Bullshit ist, so eine Verschwörung, die... Je mehr Köche daran beteiligt sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendjemand immer verplappert. Das heißt, wenn da was wäre, dann wüssten wir das, Punkt.
Ja, so. Theoretisch kannst du aber große Menschenmengen auch beteiligt lassen und die sind trotzdem im Unklaren, was sie tun. Wenn du nämlich einzelne Produktionsschnitte oder Arbeitsschritte oder so, so einteilst, dass jeder Teil für sich genommen irgendwie halbwegs Sinn ergibt und den führt man aus und das macht halt eine Firma für irgendwen. Ja. So.
Aber das Treffen von Aliens ist ein bisschen schwierig, weil man nur so einen Teil davon zeigen. Ne?
Und da geht's halt dann irgendwann kaputt. Ja, ja. Das ist, ist ja immer so das, was von Verschwörungstheoretikern auch zu Recht angebracht wird, dass es halt schon geht, wenn man die Prozesse so teilt. Ja. Aber wenn er hier sagt, da arbeiten sind sogar 39 Menschen ums Leben gekommen, dann muss ja zumindest
die große Menge an Menschen dran,
ja. Zumindest muss den Angehörigen mal erklärt werden, hier, ne? Der ist jetzt kaputt.
Naja, da gibt es aber Erklärung für sowas. Das ist nicht so das Problem. Es hat abgestürzt beim Flugzeugtest. Punkt.
Das glaube ich auch, ja.
Apropos Aliens, Aachen. Das ist, glaube ich, die Polizeimeldung des Jahres.
Ja.
Und zwar Laubbläser löst Schlägerei und Polizeieinsatz aus. Und zwar berichtet der dieser Presse-Polizei-Fuzzi, dem ist ein wenig so ein bisschen, an dem ist so ein Schreiber verloren gegangen, weil der hat sich, glaube ich, den Morgen wahrscheinlich so nochmal ein Schüsschen in den Kaffee gekippt und hat diese Pressemitteilung rausgeschickt.
Die ist wirklich großartig.
Ja. Story ist, Laubbläser bläst morgens bläst dabei scheinbar ein Steinchen auf, das trifft ein Auto, der Besitzer beschwert sich beim Laubbläser und irgendwie kocht die Nummer hoch, es kommen immer mehr Menschen dazu und die Polizei wird dann gegen kurz vor eins gerufen, schwere Schlägerei, über 100 Leute beteiligt, man gehe mit Kettensägen und Mistgabeln aufeinander los. Das ist natürlich auch geil, oder? Du sitzt in der Einrufszentrale und sagst, ja, hier ist eine Massenschlägerei, so Kettensägen und so.
Hier geht gerade jemand mit Kettensäge auf meinen Nachbarn los. Ja, ja. Schlafen Sie sich mal in Ruhe aus. Ja. Und
dann kommt man mit 8 Streifenwagen, ist die Polizei vorausgerückt. Das ist doch schon... was passiert dann? Polizisten steigen aus und erstmal alle Menschen auf die Beamten drauf, weil jeder muss natürlich als erster seine Story erklären, damit um Gottes Willen keine Fakten verfälscht sind. Am Ende schaffen sie es halt, die Bewaffnung war tatsächlich vorhanden, und zwar Sägen, Heckenscheren, Mistgabeln, Baseballschläger, Golfschläger und Rechen. Das heißt, dass Menschen sind scheinbar tatsächlich. Also ich würde das gerne so als zweiteiligen RTL-Event-Movie verfilmt haben möchten, diese...
Sat.1, bitte.
Sat.1, ja, der Film.
Mit Veronika Ferres.
Als Laubsäge.
In der Rolle der Ehefrau des Laubbläsers.
Nee, als Laubbläser. Veronika Ferres, als Laubbläser.
Ich hätte aber auch gerne noch gewusst, wie der Weg von Menschen sind irgendwie sauer aufeinander, schreien sich an zu, wir holen mal eben die Säge, die Heckenschere, die Mistgabel, den Baseballschläger, den Golfschläger und den Rechen mal her, um damit irgendwas zu tun.
Vor allen Dingen also, eine Kettensäge. Eine Kettensäge. So, irgendwie so Mistgabel und Rechen, vielleicht auch sogar Golfschläger und Baseballschläger, das kann man sich noch halbwegs erklären. Da gehst du rein, schnappst dir das Ding und rennst raus.
Ja.
Nicht, dass aber das ein Flashmob war.
Für die Kettensäge. Die Polizei hat das ein bisschen aufklären können. Am Ende mehrere Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung. Und liebevoll, Punkt, Punkt, Punkt und. Und sehr schön. Ich möchte das verfilmt haben, diese Szene, weil das hört sich. Das ist quasi eine Revolution niedergeschlagen worden von der Polizei gewaltsam.
Ja, wie immer.
Ja.
Wir empfehlen auf jeden Fall auch diesen Artikel nachzulesen, diese Meldung, weil da sehr schöne Stilblüten drin stecken.
Ja. Apropos Laubbläser. Heiko Maas.
Ja.
Heiko Maas ist unser Justizminister.
Ja.
Der Justizminister sitzt grundsätzlich so in Berlin, macht da seine Arbeit.
Ja.
Und Heiko Maas kommt aus dem Saarland.
Ja.
Heiko Maas hat sich gedacht, naja, damit der Arbeitsweg kürzer ist, ziehe ich nach Berlin mit der Familie.
Ja.
So, da habe ich aber jetzt ein Haus in Saarbrücken oder nee, wo hat er das ein Haus? Irgendwo im Saarland hat er ein Haus jetzt.
Ja. War es nicht so? Saarlouis oder so? Was
Saarlouis, genau.
Ja. Was mache ich damit? Naja, ich vermiete einfach zwischen.
Ja.
So. Was, weil man sich drum an sich selber kümmert, bestellt man einen Makler.
Ja.
So, Makler hat jemanden gefunden, Mietvertrag wird unterschrieben und der neue Mieter muss 2,38 Kaltmieten bezahlen. So, da fängt es halt das Problemchen an. Zwar ist alles so rechtens, aber die SPD hat ja sowas, hat sich ja dafür eingesetzt, dass Maklergebühren von dem bezahlt werden, der ihn bestellt. So, das Gesetz tritt erst ab nächstem Jahr in Kraft. Aber es wäre trotzdem ganz cool gewesen, so als Vorbildfunktion, so als Justizminister, der diese Regelung durchgekämpft hat,
vielleicht ja.
nicht die Maklergebühr von meinem neuen Mieter zu kassieren.
Also das ist ein klarer Fall von nicht nachgedacht.
Ja,
definitiv. Also wirklich einfach dumm.
Ja. Dementsprechend hat er auch öffentlich auf den Deckel bekommen. Und hat jetzt
dem Mieter die Gebühr erstattet.
Genau.
Ja.
Aber das hätte man sich auch sparen können. Das hätte man vorher.
Ja, also wirklich. Naja.
Vorbildlich nicht.
Ja.
Ja. Genau.
Ja. So, kommen wir zu anderen großen Männern. Was jetzt ein Witz war, weil Heiko Maas ja eher von
du weißt,
kürzerer Statur.
Du musst das nicht erklären.
Ist. Ja, die Witze. Ich dachte, es lacht ja keiner. Egal.
Ja, bei meinen Überleitungen lacht auch keiner.
Ich
hab mich dran gewöhnt.
Tim Wiese, wir hatten schon davon berichtet, hat ja angeblich oder jetzt auch sogar sehr wahrscheinlich ein Angebot der WWE auf dem Tisch liegen, so ein Wrestling-Tryout zu machen und dann da in deren Wrestling-Schule trainiert zu werden.
Die haben eine Schule?
Nein, die haben eine Farmliga sogar.
Eine Farmliga? Was ist eine Farmliga?
Also quasi eine eigene kleine Promotion.
Ah, okay.
Wo halt von der WWE, die halt der WWE gehört, die halt auch den Ring in WWE-Größe haben und die halt da regelmäßig veranstalten vor kleinem Publikum. Ist halt so eine ganz normale Promotion, die es halt vorher auch war. Die wird halt von denen halt finanziell gut gefüttert und da arbeiten dann halt auch viele Trainer, die die WWE bezahlt und Road Agents und viele Wrestler schauen da auch mal vorbei und machen da so Stippvisiten und arbeiten mit dem Nachwuchs so.
Ja.
Und jetzt ist die WWE gerade auf Deutsch, also auf Europatour und hat jetzt auch in Deutschland Veranstaltungen gehabt. Gestern war das, ne? In Frankfurt.
Gestern oder vorgestern?
Gestern oder vorgestern.
Ja.
In Frankfurt in der Festhalle. Und da war zu einem Tag Team Match zwischen Goldust und Stardust und den Usos.
Also Stardust, Goldust und Usos.
Die Usos sind die Uso-Brüder und Goldust und Stardust. Das sind auch Geschwister.
Aha.
Das ist Dustin und Cody Rhodes sind das.
Aha.
Goldust ist so ein ganz, ganz super Gimmick noch aus den 90ern. So ein schwarz-goldener Lack-Ganzkörperanzug und schwarz-golden im Gesicht bemalt.
Ja.
Und dann so hochhackige Schuhe.
Ja.
Ich seh's. Und genau, und immer so spitze Schreie und und so. Ja. Und gibt dann, und der tritt dann halt auch immer zwischen die Beine und sowas. Also, und das ist halt sein kleiner Bruder, der da mit ihm dann zusammenkämpft. Der Witz ist, der den Goldust spielt, das ist halt Dustin Rhodes, das ist halt der Sohn von Dusty Rhodes.
Ja.
Einen ganz großen Wrestler, so in den 70er, 80er Jahren. Das ist halt so ein konservativer Texaner in Cowboy-Stiefeln, normalerweise.
Ja.
So. Das heißt, der hat da irgendwie so seinen, lebt da wohl irgendwie ein Bedürfnis aus oder so. Und dann gibt's halt das Stardust, das ist dann halt, nachdem Cody Rhodes, sein kleiner Bruder, halt irgendwie bekannter Wrestler wurde, haben sie ihm halt so ein ähnliches Gimmick verpasst und jetzt sind die halt als Tag-Team unterwegs.
Aha.
So, und da war Tim Wiese.
Meine Fresse, ist der aufgepumpt.
Special Timekeeper. also der Zeitnehmer, der immer am Rand, der auch die Glocke schlägt normalerweise, und der saß dann neben dem Ring und wurde dann provoziert von Goldust und Stardust, die in diesem Fall die Bösewichter darstellen. Und dann ist er in den Ring gestiegen. Hat aber nicht gekämpft, hat die beiden nur abgelenkt und dann konnten die Usos, die vorher besiegt wurden von den beiden, nee, gar nicht wahr, die Usos haben gewonnen, aber danach haben die Goldust und Stardust die aus dem Ring geprügelt. Und dann kam Tim Wiese dann irgendwann rein nach einem kleinen Wortgefecht und hat die so weit abgelenkt, dass die Usos dann die nochmal hauen konnten.
Also er war Part der Story.
Genau. Ah. Ja, was ja schon mal darauf hindeutet, dass da tatsächlich eine Geschäftsbeziehung besteht.
Naja, also
wenn auch zunächst mal halt, ja.
Hat nicht die Bild-Zeitung berichtet, dass es den Vertrag gäbe, das Angebot?
Ja. Also auch die WWE hat da wohl ein bisschen zurückhaltender gesprochen. Ja. Es ging nicht um einen Vertrag, sondern halt erstmal nur um so ein Tryout, so ein mehrwöchiges, wo du halt einfach so ein bisschen Basistraining machst und dann gucken die mal, ob die überhaupt was aus dir machen können. Und wenn man sich so die Videos, die es davon auf YouTube gibt, mal anschaut, das ist schon ganz lustig, weil das ganze Publikum, weil er ist wohl tatsächlich auch am Anfang richtig mit Musik reingekommen und vorgestellt worden als Gastzeitnehmer. Und das Publikum war da schon ziemlich gut und hat Wiese gerufen. Also das könnte so dieser auch mit diesem ganzen Medien-Coup, den das hier gegeben hat, könnte die Nummer schon aufgehen, wenn die halt wirklich einen Europäer suchen, der hier vor allem für den deutschen Markt irgendwie.
Ja, also ich warte immer noch.
Sportart-Crossover, ne?
Das auf jeden Fall. Ja. Also in USA gibt es viele ehemalige Footballspieler, die am College Football gespielt haben, genau, die dann Wrestler sind, Ringer natürlich, so, jede Menge. Okay. Also Ring ist eigentlich so Standard. Liegt ja irgendwie auf der Hand. Kampfsportarten auch so, aber halt auch Football und aber Fußball kenne ich jetzt keinen.
Okay. Also ich warte ja immer noch auf das Match zwischen dem SPD-Abgeordneten und Tim Wiese.
Genau.
Das wird spannend.
Matthias Freiherr von Ilgen.
Das war sein Stage-Name?
Genau.
Sehr schön.
Ja. Matthias Ilgen heißt er halt.
Ja. Schön. Kommen wir noch quasi zur letzten Meldung in diesem Blog.
Ja.
Es ist sehr schön, die BBC meldet auf Basis der auf einer polnischen Regionalpresse-Meldung, was ich ich würde der polnischen Lokalpresse jetzt nicht glauben, aber hey, die BBC hat scheinbar überprüft. Und zwar wurde scheinbar eine polnische Frau, älteres Semester, 91 glaube ich ist das Alter, wurde tot aufgefunden. Die Kinder haben den Hausarzt gerufen und die Hausärztin, die hat den Totenschein ausgefüllt, die Gerichtsmedizin kam und hat sie abgeholt. So, und dann in der Gerichtsmedizin wacht die Dame auf und beklagt, dass ihr kalt ist.
Nach 11 Stunden übrigens.
Nach 11 Stunden, genau. Da gab es dann lecker Decke und Kuchen und Kaffee. Und die Hausärztin kann sich's nicht erklären, weil die Dame hatte scheinbar keinen Puls, als sie quasi den Totenschein ausgefüllt hat.
Ja, das sagt sie jetzt.
Ja.
Ja, ja.
Sehr schön.
Ist das nicht auch trotzdem noch schwierig, selbst wenn sie gelebt haben soll, 11 Stunden in der Kühlkammer, ist jetzt für eine alte Frau mit 91, selbst wäre das für uns wahrscheinlich nicht so perfekt gesund, oder?
Nee, ich habe hier bei der Staatsanwaltschaft so eine Obduktion angetan und da sagte der obduzierende Arzt, also in Berlin werden eigentlich die allermeisten Leichen obduziert, es sei denn, du hast halt wie ich irgendwie, weiß ich nicht, Autounfall und völlig klar. Oder aber auch Krankheit und ist sowieso klar, dass du stirbst oder was auch immer. Aber so viele werden halt obduziert und er meinte halt, das dauert halt immer ein paar Tage, weil es so viele sind. Also 3-4 Tage liegt man halt in der Kühlung, deshalb müsste man auch überhaupt keine Angst davor haben, lebendig begraben zu sein, denn spätestens diese 4 Tage in der Kühlung überlebt man nicht.
Ja. Was ist das für eine Temperatur?
3 Grad, glaube ich.
Ja, okay, ja. Also.
Ja, nackig bei 3 Grad.
Ist schon so geil. Aber du hast nicht gefragt, ob er ihm da schon mal unter den Weg gekommen ist, jemand irgendwie
noch nee, das hätte ich aber auch, glaube ich, hätte man auch, glaube ich, in der Presse erfahren. Also.
Das ist schon echt krass.
Ja.
I was sure she was dead, told Frau Doktor dem polnischen Fernsehen. Sehr geil. Apropos Tote. Ich weiß nicht, ob wir über das Thema reden möchten, aber ich möchte es kurz erwähnt haben.
Ja, kurz erwähnen ist gut.
Ja, und zwar hat sich jetzt an diesem Wochenende in Magdeburg die Magdeburger Plattform gegründet. Das ist, lief ganze Zeit so unter dem Hashtag SPD-Linke und war so ein Treffen des linken Flügels, angetrieben von Ralf Stegner, der JUSO-Vorsitzende, deren Namen ich jetzt vergessen habe.
Johanna Ueckermann.
Ja, und einem dritten Abgeordneten, dessen Namen ich vergessen habe.
Ich auch.
Das ist auch nicht so wichtig. Im Vorhinein gab es ein wenig Streit, weil der eigentliche oder der bisherige linke Flügel in Form von DL21, also Demokratische Linke 21, die sich irgendwann mal aus dem Frankfurter Kreis und Fuhl, kann man sich in der Wikipedia alles durchlesen, weil die waren halt so die letzte organisatorische Form der Linken in der SPD, die waren also organisiert. Ja, die wurden halt übergangen bei der Nummer, weil die Linke um Ralf Stegner halt jetzt die Regierungslinke, so schön heißt, mit dem Gemotze von DL21 nicht einverstanden war, wieso man den großartigen Kurs der Großen Koalition so kritisiert. Und das war ein bisschen Streit und man hat sich dann so gegenseitig, wie es so ist, Linke hassen Linke am meisten, sich so gegenseitig die Tage davor über die Presse fertig gemacht. Am Ende kam raus, dass es jetzt einen Sprecherkreis gibt mit diesen drei Leuten und ein Koordinationsgremium, wo auch die DL21 mit drin ist.
Ja.
Also Friede, Freude, Eierkuchen. Bis zur nächsten. Soweit so gut. Das Beste kam aber das Interview von mit Thomas Oppermann.
Oh ja.
Der hat ja sofort irgendwie rumgeplört hat nach dem Motto: Ja, das hier Flügelbildung ist ganz blöd und fu und das darf doch nicht wahr sein. Ich erwarte, dass alle geschlossen hinterm Kurs von Sigmar Gabriel stehen. Und dann hat die SPD-Fraktion mit ihm ein Interview geführt. Also auf dem Motto: Thomas Oppermann interviewt sich selber.
Ja, so ungefähr.
Und dann kam die Frage auf, und zwar: Formiert sich da eine Arbeitsgemeinschaft Rot-Rot-Grün 2017? Die Frage. Ich glaube nicht. Es hat bla 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 bla. Und dann: Ich erwarte von der neuen Plattform, dass sich Vizekanzler Sigmar Gabriel und die sozialdemokratischen Minister unterstützt. Flügelkämpfe kann die SPD überhaupt nicht gebrauchen. So. Und dann in dem Grünen: Ja, kritisieren die Parteilinken neoliberale Denkmuster, wirkten bis tief in die SPD hinein. Und Thomas Oppermann: Das halte ich für Unfug. In der SPD gibt es keine Neoliberalen. Und falls der Ausgeglichene und der, und dann, wie war es dann? Gleich kommt später weiter. Genau, und dann kam dann Rot-Rot-Rot-Grün unter Kanzler Schröder und dann sagt: Nein, die rot-grüne Bundesregierung hat vielmehr den Vormarsch des Neoliberalismus in Deutschland gestoppt. Ein sehr schönes Interview. Total realitätsfern.
Den Vormarsch gestoppt?
Ja.
Weil man halt zu Ende marschiert ist.
Genau.
Weiter konnte man auch nicht gehen.
Ja. Mehr ging nicht.
Insofern ist halt schon gar nicht so falsch. Ach, Oppermann, also.
Ja.
Das ist so ein fürchterlicher Typ.
Ja. Ich habe ihn nicht gewählt.
Und was ist auch, aber das ist dieses Interview ist halt von vorne bis hinten Bullshit.
Ja.
Und das ist, ich meine, man kann ihm jetzt viel nachsagen, aber der ist ja nicht auf den Kopf gefallen, der ist ja nicht dumm.
Nee.
Das muss der doch wissen, dass das so ankommt. Und dass ihm das keiner abnimmt. Wozu macht man das dann?
Weißt du es
nicht? Ist das Trollerei?
Nein.
Weil wen erreicht er denn damit?
Naja, die Leser von spdfraktion.de.
Nein, aber jeder, der das liest, weiß doch, das ist Käse.
Natürlich.
Ja, das ist doch, kannst du genauso gut lassen.
Ja, aber es ist vermutlich die Bespaßung für den Seeheimer Kreis. Nach dem Motto: Ja, da hat er auch mal wieder recht gehabt. Und für die 20 Leute aus dem eigenen Flügel, der niemals zugeben würde, dass er einem Flügel angehört. Ist halt der Captain von dem Scheißflügel.
Und dann geht es auch um diese 2-Millionen-Geschichte, ne, dass hier jetzt ist herausgekommen, dass Carsten Maschmeyer Schröder die Rechte an der Biografie, an der, ich glaube, an die Filmrechte an seiner Biografie Nee, nur die Rechte an dem Buch. Für 2 Millionen Euro abgekauft hat.
Ja.
War Ihnen das bewusst, dass Schröder dass Schröder von dem niedersächsischen Unternehmer Carsten Maschmeyer 2 Millionen für die Rechte an dem Buch bekommen hat? Nein, seine Antwort. Ich bin aber entschieden der Ansicht, dass man Gerhard Schröder ein gutes privates Auskommen gönnen sollte.
Ja.
Oh Mann.
Ja, gut. Okay, meinetwegen. Ich will jetzt keinem seine Millionen
aber die nächste Frage.
Missgönnen. Also soll jeder so reich sein, wie er kann. Danach. Wie kann der Altkanzler den Verdacht ausräumen, dass Privates mit Dienstlichem vermischt wurde? Maschmeyers Finanzunternehmen hat seinerzeit erheblich von der rot-grünen Riester-Rente profitiert. Oppermann, der Verdacht ist völlig abwegig.
Interview zu Ende.
Punkt. Interview zu Ende.
dass der Fisch bis nach Bayern reinstinkt. Oh,
also
ja, sehr geil.
Also wie ich, es gibt doch keinen, der dem auf den Leim geht, diesem Interview. Das ist doch alles von vorne bis hinten völliger Bullshit.
Ja, aber es ist halt trotzdem erschienen. Damit hat man was gesagt. Und Medien haben es zitiert. Vor allem, was ist das für eine Form überhaupt, dass man ein Interview rausgibt als Fraktion, wo der Fragesteller nicht mal bekannt ist? So was? Ach, Bullshit. Hahaha, gar nicht. Tut mir leid. Das Interview ist in der Welt erschienen. Ich hab die erste Zeile überlesen. Also das Interview ist aus der Welt. Die Welt hat es mit Oppermann geführt.
Oh Gott.
Ja. Damit hast du dein Zielklientel gefunden. Weil es darf nicht sein, dass wir als SPD CDU-Wähler vergraulen. Weil es darf ja nicht sein. Es ist quasi ausgeschlossen.
Gut. Weiter im Text.
Ja.
Noch ein Stressthema und dann haben wir endlich Spaß.
Ja. Der Grüßstratz.
Ja.
Der größte Streik aller Zeiten, der abgeblasen worden ist. Aber gerichtlich erlaubt.
Ja, ja, ja.
Doch, ja.
Nee, nicht verboten.
Ja, okay. Darauf einigen wir uns auf nicht verboten.
Toleriert.
Es war in zwei Instanzen nicht verboten.
Genau.
Da hat man schon die Bahn so ein bisschen so, ja, wir klagen dagegen und die Presse so, jehe! Und das Frankfurter Arbeitsgericht so, Alter, habt ihr den Schuss nicht gehört? Ihr wisst doch, dass ihr damit auf die Fresse fliegt.
Ja, die einzige Sache, die ja wohl ein bisschen unklar war, war diese Abstimmungskiste, ne? Weil,
Nee, die war nie unklar. Die Presse hat es immer unklar dargestellt. Es war immer eindeutig, GDL hat sauber kommuniziert, sauber alles, Abstimmungsordnungen. Es gibt einen Blogbeitrag, der von einem Arbeitsrechtler das erklärt, dass es mit der GDL alles sauber ist, was sie gemacht hat.
Achso, okay.
Nur die Bild-Zeitung hat es aufgebrauscht.
Genau, irgendwo gab es, also man konnte, wenn man wollte, das so rechnen, dass man bei der Zustimmungsrate auf 74,6%
genau.
kommt oder so.
Genau, und die Bild-Zeitung hat es aufgebrauscht und keiner der Medien ist auf den Zug aufgesprungen.
So, also das war halt irgendwie das einzige Ding. Und ansonsten ist halt klar, wenn halt, ne, kein Tarifvertrag mehr, keine Friedenspflicht, dann kannst du halt streiken, wenn.
Und da halt es gab auch das Argument nach dem Motto, ja, die Bahn hat gesagt, aber das Staatswohl ist gefährdet, wenn, puh. Und da hat das Gericht gesagt, ja, aber Streikrecht wiegt halt höher, Punkt.
Ja.
So ist halt so.
Soll ja auch wehtun.
Ja. Hm.
Ich finde ja auch völlig, den Ansatz auch völlig falsch, ne? Dann heißt es ja immer, die, was ja immer so dieser Vorwurf auch bei den ganzen Streiks war, die GDL oder die Lokführer sollen die Pendler in Ruhe lassen.
So, was sollen sie machen? Sollen sie...
Es ist ja, also erstens, was sollen sie machen? Sollen sie halt irgendwie so, wir streiken jetzt zwischen 11 und 13 Uhr und dann wieder zwischen 19 und 22.30 Uhr oder was?
Ja.
Erstens das und zweitens, nicht die GDL soll die Pendler in Ruhe lassen. Die Bahn soll die Pendler in Ruhe lassen.
Ja. Ja? Wenn die Bahn halt.
Weil die Bahn muss halt dafür sorgen, dass der Zug gefahren wird.
Das macht sie übrigens auch. Also sie versucht gerade diese Züge auch am ehesten noch zu erhalten.
Ja.
Wo es dann eben geht. Muss
genau.
man auch mal so sagen. Meistens klappt das ganz gut.
Klar.
Ja.
Es gibt ja auch noch so die Reserve an verbeamteten Lokführern, die man dann irgendwie einsetzen kann.
Womit immer noch
gibt
hoch
sie, ja.
ist. Also ich habe 6.000 als Zahl gelesen.
Ja.
Schon krass noch.
Ich hatte 5.000 vorhin gelesen, aber
Ja, es kommt.
In den Dreh, ne?
Ja. Kennt ihr die Art und Weise, wie die Bahn auf die zugreift? Die Bahn zahlt, also die kommen, nein, also, die kommen vom Bund.
Nein, die sind anders als irgendwie bei der Deutschen Post noch. Also die sind ja auch da, bei der Deutschen Post gibt es auch Beamte, aber die sind explizit bei der Deutschen Post AG drin.
Genau.
Sind die Beamten beim Bundeseisenbahnvermögen quasi abgestellt.
Ja.
Und die werden dann quasi vom Bundeseisenbahnvermögen an die Deutsche Bahn verliehen.
Und zwar für den Preis, den ein normaler angestellter Lokführer kostet.
Genau, das heißt, der Bund zahlt normal drauf.
Ja.
Aber, also das ist auch in dem Punkt bin ich dann reingekommen nach dem Motto, die Bahn argumentiert, ja, aber unpraktikabel, zwei Tarifverträge und fu. Diese Unterschiede muss die Bahn eh schon heute haben, weil verbeamtete Lokführer fahren 41 Stunden.
Ja, ja, Bundesbeamte müssen 41 Stunden arbeiten. Ja,
genau. Und
wobei die Bahn behauptet, das wäre nicht so, aber das kann ja eigentlich auch nicht sein, ne?
Doch, ist so.
Nee, also Bahn hat behauptet, der Sprecher hat gesagt, auch 39, wie die anderen, wie die nicht Verbeamteten.
Ja, aber sie müssen trotzdem irgendwo abführen, wer was
ja, ja.
ist. Also sie haben getrennte Systeme. Also es ist, man kann keiner mit bürokratischem Fu argumentieren, dass es zwei Tarifverträge nicht gehen. Weil ich schaffe es ja schon heute, Verbeamtete und Nicht-Verbeamtete Lokführerinnen zu unterhalten. Ist ja auch
Quatschkram, für sowas haben wir Computer, fertig, aus.
Ja, ja.
So. Und wenn wir schon beim Punkt Beamte sind, da hat jetzt der Arbeitnehmerflügel der CDU gefordert, einfach die Bahn wieder zur Behörde zu machen, zu verstaatlichen. Oder was heißt zu verstaatlichen, sondern einfach eine Organisationsreform zu betreiben. Und da habe ich mir gedacht, kann man eigentlich im heutigen Zeitalter der Bahnprivatisierung in Europa mit dem Eisenbahnpaket 3 mit der Privatisierung oder mit der Regionalisierung, mit dem ganzen Regionalverkehr, geht das denn überhaupt? Macht das noch Sinn? Und ich bin zum Schluss gekommen, es macht keinen Sinn mehr, die Bahn wieder in eine Behörde zu machen. Weil dann hast du am Ende ganz viele Lokführer als Beamte, die Bahn aber nicht einsetzen kann, weil sie einfach schon mal Stecken verliert. Du könntest halt höchstens sagen, naja, dann machen wir wenigstens im Fernverkehr die Beamten. Dann hast du aber so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft wieder bei den Lokführerinnen. Beim Regionalverkehr hat die Bahn irgendwie nur 20% Anteil.
Wie ist es denn überhaupt ganz generell mit den jetzt schon, sozusagen, den jetzt noch bestehenden verbeamteten Lokführern? Können die denn nur von der Bahn ausgeliehen werden oder kann ich da auch als Prolo-Privatbahn,
Ich glaube, es ist nur mit der Deutschen Bahn möglich.
Seid ihr da sicher? Weil zum Beispiel das Land Niedersachsen verleiht ja auch Züge an die privaten Unternehmen. Warum soll denn nicht auch der Bund dann auch Menschen, also Beamte an diese Unternehmen verleihen?
Ich glaube, es ist exklusiv mit der Deutschen
Bahn. Ja, weil es wäre mir auch nie aufgefallen, aber okay.
Vermutlich ist das irgendwie, also meine Theorie wäre es halt einfach Gerüchte, sagt die Motto, weil Beamte sind halt Beamte und das müssen halt für den Staat arbeiten. Und die Deutsche Bahn ist halt irgendwie immer noch Staat.
Naja.
Das wäre jetzt meine Theorie. Aber darauf würde ich mich jetzt nicht festnageln
lassen. Die eigentliche Antwort auf die Frage ist, oder was die eigentliche Einsicht ja ist, ist, dass wir sehen, dass irgendwie diese Privatisierung vorn und hinten nur Ärger macht. Wir verlieren Strecken ohne Ende.
Ja. So.
Okay, der Service ist tatsächlich, zumindest Service und es gibt auf einmal Automaten, was irgendwie noch nie ging.
Also ich glaube, der Regionalverkehr hat davon profitiert, weil es entstand sowas wie ein Wettbewerb zwischen den Bundesländern, es wurden Strecken reaktiviert, es wurden Strecken erweitert, es wurde halt mit dem Geld.
Naja, aber im Saldo hast du Streckennetz verloren, jede Menge.
Ja, aber das hast du auch mit der Deutschen Bahn oder mit der Deutschen Bundesbahn verloren. Weil die waren so oder so unrentabel.
Ja, aber es kommt ja eben nicht auf die Rentabilität an.
Ja.
Es sei denn, du machst es zur Voraussetzung.
Ja, aber die Deutsche Bundesbahn hat aber
schon seit... Und selbst wenn du es durch sozusagen Marktprinzipien durch die Hintertür machst.
Ja, aber die Deutsche Bundesbahn hat auch schon seit 30 Jahren Strecken stillgelegt, als sie auch noch eine Behörde war. Also das hat sich auch noch nicht gehindert, da irgendwas nicht stillzulegen, wenn es sich nicht mehr gepasst hat.
Das wäre auch meine Frage, was wäre aus der Deutschen Bundesbahn geworden, wenn man sie so gelassen hätte? Da ist zwar vieles sehr gut gewesen, aber auch vieles andere wiederum ziemlich marode. Also ich glaube nicht, dass die Entwicklung per se jetzt eine so viel bessere gewesen wäre, als wir sie jetzt haben.
Ja, aber du kannst du kannst ja eine Staatsbahn offensichtlich auch so betreiben, dass es halt irgendwie funktioniert.
Ja klar, das kann man schon, nur wäre das passiert. Okay, alles konjunktiv.
Ich glaube, es war nicht schlimm, den Fernverkehr und den Regionalverkehr, so wie er ist, heute zu organisieren. Ich glaube, es war ein elementarer Fehler, die Netz AG oder das Bundesnetz oder die Infrastruktur in eine Netz AG zu packen und vor allem eine Netz AG zu packen mit einem Gewinnabführungsvertrag mit der Konzern. Das heißt, die Bahn macht aktuell den Großteil ihrer Hauptgewinne mit den Netzentgelten. Das heißt, da sind private Anbieter bezahlt von den Bundesländern, die müssen einen Großteil ihrer Einnahmen von den Bundesländern direkt an die Bahn wieder weiterbezahlen für Netzungsentgelte. Und die Deutsche Bahn pumpt diese Gewinne aus dem Netz in den Konzern und kauft damit im Ausland sich ein. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Finanzkreislauf von also Sie haben Steuergelder zweckentfremdet.
So. Ja, das ist schon alles ein bisschen bizarr.
Genau, und deswegen war der erste Schritt, deswegen die EU hatte gesagt, Mauern einziehen bitte. Also die EU wollte erst halt Konzern ausspalten. Und dann haben sie es gesagt, naja, dann machen wenigstens Mauern und haben die Deutschen immer noch protestiert und jetzt ist es so wie es ist halt.
Das hättest du eigentlich, also wenn du das schon irgendwie privatisierst, hättest du es so machen müssen, wie du es normalerweise machst. Guck dir mal irgendwie die Straßen an, ja. Die gehören halt auch nicht der deutschen Straßen AG oder genau. So, ja. Sondern die Bundesstraßen gehören der Bundesrepublik, ja, die Landesstraßen gehören dem Land und so weiter und so fort. Und wenn du halt meinst, dass du das Straßen- oder in diesem Fall Schienennetz halt nicht nur durch Steuern finanzieren kannst, weil es zu teuer ist, dann erhebst du halt Gebühren, was man auch...
Für die Nutzung, ja.
Ne, Autobahnmaut zum Beispiel, ja, eine Schienenmaut.
Ja.
Und dann kann halt jeder das benutzen,
ja,
so im Rahmen, also nicht fahr einfach drauf los, sondern ne, so jeder kann hier irgendwie reinkommen, wenn er will, und dann gibt's da halt auch Gebühren. Ja. So.
Und man hätte es tatsächlich so wie die Straße machen müssen. Man hätte die großen Verbindungen im Bund lassen können, so kleinere Nebenbahnen an die Länder abgeben können, hätte sagen können, hier Länder, wie eure Landstraßen, ist euer Bereich, ihr kümmert euch darum, ihr müsst das ausbauen, ihr müsst das unterhalten. Wenn ihr da Verkehre haben wollt, ihr zahlt.
Was man auch hätte viel besser machen können, ist, also was ich mich immer frage, ist, warum hat man aus der Bahn AG nicht eine Bahn EG gemacht, einfach eine Genossenschaft und diese Vorteilssachen, Bahncard 50 und Bahncard 100 und so, einfach daran geknüpft, dass du dir Genossenschaftsanteile kaufst.
Sozialismus.
Nein, aber so ist, hast du doch das eine viel, aber so hast du doch eine hier, so kriegst du nämlich das hin,
ja,
was irgendwie die Schweizer Bahn, wie auch immer die das machen, hinbekommen, nämlich, dass sich die Nutzer, die Fahrgäste mit dem Unternehmen identifizieren.
Ja.
Ja, so wie es halt auch die Genossenschaftsbanken schon immer machen.
Ja.
Ja, da bist du halt einfach irgendwie Genosse, da bist du Mitglied und dann bestimmst du auch mit, wenn du willst.
Ja.
So.
Ja, aber
ich meine, bei der Bahn ganz genauso machen können.
Ja, aber
und das ist ja jetzt nicht so, dass da dann irgendwie die Revolution losgeht, weil jeder weiß, wie sowas funktioniert. Da stellt sich dann der Vorstand hin und sagt, so und so machen wir das am besten, so, und drei Viertel nickt ab.
Ja. Ja, aber es ist trotzdem Sozialismus. In der Zeit war es halt alles getrieben, ja, Privatisierung, geil. Selbst die Gewerkschaft Transnet hat die Privatisierung forciert. Also das, was heute EVG ist. Diese EVG, die heute halt diesen sozialpartnerschaftlichen Kurs fährt. Da steckt halt der Bahn im Arsch.
Ja.
Der Hansen, der Chef der Transnet, der ist ja, war Gewerkschaftschef und ist dann auf die Arbeitgeberseite als Personalchef gewechselt. Da merkst du halt schon, wie absurd diese Gewerkschaft ist eigentlich. Und da verstehe ich auch jeden Mitarbeiter der Bahn, der lieber bei der GDL ist. Aber das war einfach getrieben von, selbst die SPD war ja, weg mit der Scheißbahn. Geht ja
jetzt schon wieder los.
Ja.
Jetzt kann man ja wirklich mal langsam mal überlegen, ob man nicht irgendwie Anteile verkauft.
Ich dachte, ey, was ist mit, also scheiß Autofahrerpartei SPD, tut mir leid. Also, ja, naja, ich weiß nicht, was man noch sagen will eigentlich in dem Bereich. Eigentlich noch erwähnen
möchte. Was könnten wir denn jetzt, aber was wäre denn jetzt sozusagen, was könnte man denn jetzt machen? Also man kann natürlich irgendwie EU-Gesetzgebung wieder zurückdrehen und so, das kann man alles machen. Das sind irgendwie dicke Bretter, die man bohren kann, aber ja, es funktioniert.
Den ersten Schritt, den man machen könnte, wäre der Deutschen Bahn AG, die DB Netz AG wegzunehmen. So, und zwar im Sinne von wegnehmen. Und zwar nicht abkaufen, sondern wegnehmen. Und zwar per Gesetz oder so.
Ja.
Und dann das, im nächsten Schritt wäre halt auch die organisatorische Trennung hart durchzuführen. Das heißt, überall, wo ein DB-Logo auf dem Bahnhof klebt, auch das DB-Logo abzumontieren. Einfach diesen Cut zu machen, zu sagen, das ist jetzt getrennt.
Mhm.
Weil diese Privatisierung der Deutschen Bahn AG und mit den Eisenbahnpaketen, das kannst du nicht mehr zurückdrehen. Das ist durch, die Nummer.
Nö, das glaube ich nicht.
Doch.
Das ist jetzt für uns durch, aber das sieht in einer Generation schon wieder ganz anders aus.
Okay, aber für den Moment, was
ja, wir... Ja, jetzt sagen wir, also auf die nächsten 15, 20 Jahre wird sich da nichts ändern, aber ich glaube nicht, dass das alles für die Ewigkeit...
Nein, natürlich nicht, aber für den Moment wäre es sinnvoll, die Netz-AG Abzug der Bahn abzunehmen und konsequent Milliarden reinzustecken und die Deutsche Bahn und dann bei der Deutschen Bahn AG einfach hart durchzusetzen. Und zwar im Sinne von, naja, wir haben da einen Vorstand eingesetzt und der kann ja machen und wir sind halt ein bisschen tun so Aufsichtsrat alle 3 Wochen, alle 4 Monate oder so. Sondern einfach hart durchzusetzen, ist einfach den quasi jede Woche ins Ministerium einzubestellen, dem zu diktieren, was er zu machen hat. Also ihm auch einfach zu sagen, das sind hier die Leitlinien für deine, und dann die andere Sache ist einfach auch.
Aber wo ist denn der Unterschied zur Behördenbahn?
Nichts mehr.
Die Rechtsform.
Genau, aber die Rechtsform ist ja egal am Ende. Es ist so, ob das Ding jetzt eine Anstalt öffentlichen Rechts ist oder als AG organisiert ist, hat ja für die Politik der Deutschen Bahn ja keinen Einfluss. Wenn der Minister sagt, dass ihr bitte jedes Jahr 500 Millionen abdrückt, dann ist es egal, ob es eine Anstalt öffentlichen Rechts ist oder nicht. Das ist die Nummer der Mentalität. Die
Rechtsform, ich meine, das ist doch doch nur eine Frage letztlich des Durchgriffs, oder? Ich meine, genau. Ich könnte es auch privatisieren, wenn ich eine gute Kontrollbehörde habe, die hart durchgreift und an allen Ecken und Enden Vorgaben macht. Dann ist es zwar als Privatisierung theoretisch Quatsch, aber auch das könnte ich machen.
Ja, aber das macht
man. Also beim Bundesamt tut es ja teilen.
Das ist ja der Witz, das macht man ja überall. Das ist dieser Begriff.
Man macht es halt nicht konsequent. Man macht
aber der Begriff der Regulierungsbehörde ist ja erst aufgekommen mit der
TTIP.
Aber die kann halt schwach, stärker, ganz stark, saustark sein. Sie müsste halt extrem stark sein, dann wäre es okay. Und das ist sie meistens nicht.
Also mir ist die Rechtsform der Deutschen Bahn egal, weil sie im Zweifel hat keinen Einfluss, ob da jemand sitzt.
Ich will, dass die Bahn eine Genossenschaft wird.
Ach so, aber ja, gut, das ist ja noch eine andere Nummer. Das ist ja nochmal eine andere Mentalität. Aber wenn der Grube, sag mal, der Grube könnte verbeamteter Behördenleiter sein oder Vorstandsvorsitzende. Wenn der halt jedes Jahr 500 Millionen beim Bund abgeben muss, dann wird er in allen beiden Fällen gleich handeln. Der wird diese Nummer auf Verschleiß fahren. So. Ob das jetzt eine Behörde ist oder nicht, ist egal am Ende. Es geht halt darum, dass die Politik mal endlich ihren Einfluss da geltend macht und sagt, so läuft der Hase. Ihr seid ein öffentliches Unternehmen, ihr dient dem öffentlichen Gut, der öffentlichen Daseinsvorsorge und verhaltet euch bitte so. Und seid nicht so, naja, dann fahren wir mal nach England und kaufen dort das Busnetz auf. Ja, tut mir leid. Kannst du das von deiner Privatkohle machen, aber nicht mit der Staatsknete. Nicht mit der deutschen Staatsknete.
Wo hat die Bahn noch investiert? Irgendwie Katar? Oder?
Ja, in Katar buddelt sie eine Bahn gerade.
Ja.
So ist das Motto. Ja, das kann man machen, aber nicht mit den Gewinnen aus der Netz-AG. Naja, ist egal.
Haben wir irgendeinen Schweizer Hörer, der uns mal erklären kann, wie die Schweizer Bundesbahn das macht, bitte?
Na, wie die Schweizer Bundesbahn das macht? Erstens ist da auch nicht die Welt heile. Das kommt nur bei uns so an. Kannst du genau noch in die Schweiz haben, wenn Leute...
Also warte mal, wenn du jetzt tauschen könntest, ja?
Ja, will ich
wenn
immer
du,
noch...
Warte mal. Wenn du jetzt wählen könntest zwischen dem, wie es jetzt bei uns ist, oder...
Der SBB, dann würde ich...
Oder der SBB und allem, was dazugehört, ja? Also jetzt rede ich auch von hier... vollständig integriertes Regional- und Kurzstreckenbussystem, wo du...
Integrierter Taktfahrplan.
Der Taktfahrplan, hätte ich auch gern, ja.
Wo du überall mit deinem hier,
Mit dem Generalabonnement, mit dem GA bezahlen kann, was irgendwie nur ein Drittel kostet, wie die Bahnkarte 100. Ja. Und alles, also öffentlichen Nahverkehr komplett drin hat.
Ja.
Ich würde natürlich immer die SBB bevorzugen.
Siehste, so.
So, wie die es machen... Naja, weil die es einfach verstehen, dass es öffentliche Daseinsvorsorge ist. Das verstehen wir als Deutschen nicht. Die Deutsche Bahn ist für uns so, ja, bisschen Zug halt, tuff, tuff, ganz geil, Romantik.
Immer diese kommunistische Schweiz, ja. Mit ihren Steuersätzen von...
Ist denn die Schweiz eigentlich auch beteiligt an internationalen Projekten? Ja, oder? Die machen doch auch mit.
Ja, aber die Schweizer betrachten das halt als öffentlich, die nehmen die Nummer halt ernst. So, und Nummer ernst heißt auch im Zweifel einfach da mal Milliarden reinzustecken in die Nummer. Oh. Und die Schweizer betrachten das halt als, das ist ihrs. Die Deutsche Bahn ist für uns so, die ist halt doof. Die ist da, die geht nicht weg, die ist doof. So, toll. Naja.
Das ist alles so deprimierend immer.
Zum Abschluss, wenn wir schon irgendwie beim Thema, was macht die Bundesregierung, ist, die friert die Regionalmittel ein. Das ist deswegen ganz geil, weil das halt bedeutet, dass das Angebot im Regionalverkehr demnächst einfach kleiner wird wieder. Weil bisher, es war so mit der Privatisierung der Deutschen Bahn, sind da die quasi das Zuständigkeitsgebiet für den Regionalverkehr vom Bund auf die Länder übertragen worden und die Länder sollen dafür bezahlen. Dafür haben sie vom Bund immer diese Regionalisierungsmittel bekommen. Die waren immer mit einem dynamischen Erhöhung kombiniert. Immer 1,5% jedes Jahr wurde das mehr.
Ja.
Weil Sprit wird teurer, Lohnkosten werden höher,
Ja.
Und es war immer gesagt, ihr müsst ausbauen, bitte. Naja, jetzt war irgendwann lief das jetzt aus, dieser Pakt. Und es war jetzt so 2 Jahre lang Verhandlung und die Konsequenz ist, der Bund zahlt zwar weiter, aber friert ein. Die Konsequenz ist, Lohnkosten steigen, Energiekosten steigen, Netzkosten steigen, wo der Bund wieder dran sitzt. Die de facto Konsequenz daraus ist, die Bundesländer müssen dann wieder sparen.
Ich verstehe das einfach auch generell nicht, was das denn bringen soll, wenn man die ganze, also es ist ja nicht nur bei der Bahn, so ist ja auch bei Straßen, so bei Brücken, bei keine Ahnung was, wenn man die Infrastruktur so krass auf Verschleiß fahren lässt, das fliegt uns so alles in 20 Jahren um die Ohren.
Das machst du bei den Brücken eh schon jetzt gerade.
Ja,
und dann müssen sie jetzt extrem nachsteuern. Ich fände es auch total bescheuert. Das ist so unlogisch und dämlich.
Und dann wird es halt richtig teuer.
Ja.
Ja, aber da ist Wolfgang Schäuble kein Finanzminister mehr. Der ist total, ist aktuell getrieben von, wir müssen eine schwarze Null bekommen, weil schwarze Null. Wie ist egal, schwarze
bei
Null.
Bei Straßen hat man das irgendwie mal, wie war das noch? Ganz genau, das kriegen wir zusammen.
In 10 Jahren oder 15 Jahren teurer wird es egal, ich bin ja nicht mehr Finanzminister, das ist nicht mehr mein Problem.
Kommunalpolitiker hat mir das mal mit den Straßen erzählt. Jedes Jahr, dass du zuwartest bei einer Straße, die saniert werden muss, steigen die Kosten irgendwie völlig, total krank um 10% oder so.
Also logarithmisch.
Ja, ja. Also exponentiell, nicht logarithmisch.
Also waren die kalten Investitionsstau in Deutschland? 91, 100 Milliarden, irgendwas in dem Drehbereich. Ich glaube, eine dreistellige Milliardenzahl war es am Ende, irgendwo habe ich es gelesen.
Wir bekommen doch jetzt auch 20 Milliarden für Brücken bei der Bahn irgendwie, aber es umfasst eigentlich auch nur ein Drittel der Brücken, die saniert werden müssten.
Nein, diese 20 Milliarden, die Schäuble irgendwo rausgekratzt, die kommen erst ab 2016
und werden
über 5 Jahre verteilt.
Genau, und es umfasst trotzdem nur einen Teil der Brücken, die gemacht werden müssen. Ich weiß nicht genau, wo das endet.
Ja.
So, in Berlin sind ja auch ganz viele Straßenbrücken marode. Ja. Also die ganz normalen Brücken, über die täglich irgendwie ganz viele Autos fahren.
Das wird hier kollabieren irgendwann. Oder es wird halt einfach, die Sicherheitsregeln werden einfach angepasst. Das ist die andere Nummer. Du sagst ja, einfach,
das wird halt richtig teuer nochmal.
Ja, und? Aber das
wird vor allen Dingen viel teurer, als wenn wir es jetzt machen. Vor allem gerade jetzt, wir kriegen das Geld irgendwie geschenkt.
Wir könnten jetzt, wir könnten natürlich jetzt einen Teil als Schulden aufnehmen, aber ich halte die Idee von Ralf Stegner, diese einmalige Infrastrukturabgabe, halte ich für keine doofe Idee, ehrlich gesagt.
Ja, kann man auch machen. Aber du könntest dir das Geld halt auch an den Kapitalmärkten holen, weil im Moment kriegen wir
geschenkt das Scheißgeld.
Ja, letztes Mal war es vor ein paar Monaten, da ging es doch durch die Presse. Wir haben Geld dazu bekommen.
Ja. Leute bezahlen Geld, damit sie deutsche Staatsanleihen kaufen dürfen.
Einfach nur, damit sie es halt irgendwie wiederkriegen.
Ja.
Weil ansonsten auf dem Markt nicht so viel geht.
Ja. Wir könnten jetzt problemlos irgendwie 50 Milliarden uns leihen.
Und es reicht ja eigentlich schon, wenn die Zinsen, die man zahlt, unter der Inflationsrate sind, beziehungsweise eigentlich im Grunde genommen unter der durchschnittlichen Wachstumsrate.
Ja.
So. Dann würden ja schon die Schulden gemessen am
Gegenwert,
am Bruttoinlandsprodukt immer niedriger werden.
Ja.
Weil das Bruttoinlandsprodukt halt mehr steigt als die Schulden. Ah ja, egal. Ach Gott, oh Gott.
Aber
das wird richtig teuer.
Aber schwarze Null. Schwarze Null.
Super.
Ja, das ist das Relevante. Mehr spielt keine Rolle.
Wollen wir jetzt mal über schöne Dinge reden?
Nee, noch nicht.
Bitte.
Nee, aber ich muss noch ganz kurz. Och.
Immer noch ganz kurz.
Ganz kurz. Zahlungsmittel für Kreditkarten und Payment.
Ach so, ja.
Der Hinweis wäre jetzt demnächst bei der Deutschen Bahn, weil die Deutsche Bahn ist ja ein Serviceunternehmen. Fahrkarten mit PayPal oder Kreditkarte bezahlt, muss ab jetzt Gebühren bezahlen.
Ja, finde ich okay.
Wieso?
Das finde ich nicht okay. Warum?
Ich finde das okay. Aus dem einfachen Grund, dass mir so sichtbar wird, was Kreditkartenunternehmen und PayPal und so, was, wie sich das auswirkt auf die Unternehmen, mit denen ich Verträge abschließe. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel das tatsächlich kostet, wie viel die Kreditkartenunternehmen für so eine Buchung nehmen, wie viel Prozent Provision sie da haben wollen. Ich weiß nicht, wie viel PayPal nimmt. Ich weiß nur so um den Dreh, dass Bankeinzug so ungefähr wahrscheinlich das günstigste sein dürfte.
So zwischen 30 und 40 Cent.
So. Ich verstehe das Argument, aber es kotzt mich trotzdem an, dass diese ganzen Gebührenaufschläge einfach einen sinnvollen Fortschritt verhindern in Deutschland. Und zwar nur in Deutschland. Das ist halt einfach zum Kotzen. Also gerade dieses Thema Kreditkarten bringt mich wirklich auf die Palme, weil ich in jedem Land besser mit Kreditkarten bezahlen kann, die sogar auch noch sicherer sind als meine EC-Karte und gar keine Probleme habe, weil anscheinend auch die Banken in anderen Ländern andere Gebühren verlangen. Ja, okay, es ist okay, diese Gebühren mit reinzubringen und anzuzeigen. Trotzdem ist Deutschland das Land, wo einfach Kreditkarten sowas von hinterherhängen, dass es einfach zum Kotzen ist. Und jetzt passiert das noch viel mehr. Durch solche Maßnahmen werden sie noch weiter hinterherhinken. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Absolut nicht. Das finde ich wirklich schlimm.
Na, also ich anders, also
ja, dann hätte man das, also, müssen, dann hätte man das anders machen müssen, halt keinen Aufschlag, sondern halt bei jedem Ding anzeigen müssen, bei dem man eine Kreditkarte zahlt, davon zahlen Sie über dieses Ticket so und so viel Cent.
Das kann man machen.
An Mastercard, Visa oder wie auch
immer. Einpreisen, aber meinetwegen anzeigen, das kann man machen.
Also eingepreist ist es ja eh schon immer gewesen.
Andersrum. Genau. Also PayPal habe ich kein Problem. PayPal ist eh ein verbrecherisches Unternehmen.
Ja, okay.
Kreditkartenfirmen sind auch verbrecherisch.
Ja, aber aber die Nummer ist, die Deutsche Bahn macht jetzt bei Online-Tickets Kreditkarten teurer. Aber wenn du zum Beispiel, also du musst Gebühren bezahlen, aber wenn du einen Zug bezahlst mit Kreditkarte, entfallen keine Gebühren. Und im Zug ist Kreditkarte... Kreditkarte ist das einzige Zahlungsmittel, was nicht Bargeld ist.
Ja, aber da zahlst du ja hier im Zug bezahl, Deppenaufschlag.
Nö, nicht immer.
Wie?
Nicht immer.
Aber auch das ist alles nur aus technischen Gründen, weil die Bahn anscheinend keinen Bock hat, eine Online-Verbindung aufzubauen. Es würde nichts dagegen sprechen, auch EC-Karten anzunehmen, jede Form von Karten. Also auch das ist wieder so ein Rückstandsding letztlich. Und nochmal kurz zu Kreditkartenfirmen sind Halsabschneider. Ja, jein, kommt drauf an. Sowohl PayPal als auch Kreditkartenfirmen versichern mich gegen Missbrauch. Dafür zahle ich gerne auch ein bisschen was. Ne? Also hat zwei Seiten der Medaille. Ja, und es ist halt einfach auch mal ein weltweiter Standard. Ist es einfach. Und es gibt keinen anderen.
Ja, also was ich sagen will, ich finde gut, dass irgendwie ausgewiesen ist, wie viel das kostet.
Darauf kann man sich einigen, weil, ja.
Ich finde auch, das dürfte ruhig auf jeder Karte draufstehen hier. Und so viel.
So wie Mehrwertsteuer? Ausweisung der Mehrwertsteuer?
Genau. Und um so viel könnte es günstiger sein, wenn du einfach zum Schalter gehst und Cash zahlst.
Nebenbei, wenn ausgewiesen wäre, wer Gebühren zahlt, würde man auch sehen, dass es nicht unbedingt die Kreditkartenfirmen sind, die Gebühren nehmen, sondern auch die Banken und die Dienstleister, die diese Terminals bereitstellen in Deutschland.
Ja, klar.
Na, die Kreditkartenfirmen haben nämlich, glaube ich, noch den geringeren Gebührensatz. Die Banken machen das ziemlich ein Mist.
Ja, aber du weißt auch trotzdem, dass auch beim Bargeld du hast dir Kosten entstehen mit dem Handling von Bargeld.
Das ist richtig, ja.
Ja, so, also das, also ich. Das
und Sicherungskosten.
Halt, so, das macht alles Kohlekosten. Das ist halt das Unternehmerische, das musst du halt einkalkulieren in deine Preise. Feierabend.
Das spart übrigens die Bahn auch, wenn sie kein Bargeld abgeholt werden muss und sie absichern muss und Tresore kaufen muss und das alles, wenn sie nur digitales Zahlen macht.
Ja, das ist natürlich auch richtig, aber gerade PayPal ist ja irgendwie.
Bei PayPal habe ich alles Verständnis, das kann man auch auswerfen.
Ja, lass uns PayPal beiseite, aber Kreditkarten sind einfach mal ein Standard.
Ja, meinetwegen. Jetzt reden wir aber über Brettspiele.
Ja.
So. Darf ich jetzt?
Ja.
Gut. Ich habe mal Brettspiele aufgeschrieben.
Aber du weißt, dass die Sendung gleich zu Ende ist?
Du weißt, dass ich nicht Spieler bin.
Du auch?
Ja.
Dennis auch?
Ja.
Jetzt wird's ganz schwer.
Dann erzähl mal.
Ja, weil ich war nämlich hier Freitag mit Dennis und hab ein Essen und noch was trinken und da sind wir irgendwie auf Brettspiele gekommen.
Ja.
Und Dennis sagt, er spielt gar nicht.
Richtig. Lange her.
Kennt sich da auch gar nicht so aus.
Richtig.
Und weiß gar nicht, hat doch wohl irgendwie so ein bisschen Lust.
Ja.
Aber
ja, genau.
weiß nicht.
Also ich habe mal vor langer Zeit mal also so Grundschulalter Brettspiele gespielt und vor einigen Jahren das letzte Mal Monopoly.
Also was ist denn, also aber ihr könnt ja zumindest mal beide benennen, was ist denn so das Brettspiel, wenn ihr so wenig oder selten oder gar nicht Spieler seid, das euch trotzdem irgendwie gut in Erinnerung geblieben ist und dass ihr irgendwie besonders oder besonders schön oder keine Ahnung was
wie keines
fand.
Das ist genau das Problem.
Und welches war besonders schrecklich?
Also ich weiß, dass ich Siedler von Catan habe ich gespielt.
Ja.
Und ich fand das, ich habe es nicht negativ in Erinnerung. Aber es war halt ein netter Nachmittag. Und es war ein sehr langer Nachmittag am Ende.
Ja.
Also das ist, das finde ich ja so schön eigentlich an Brettspielen, aber wieso ich da nie dazu gekommen bin, keine Ahnung, weil Brettspielmitspieler fehlten.
Cornelis, du findest alles scheiße, oder was?
Das ist nicht so hart, aber meinetwegen schimpft mich Spleen nicht. Aber ich habe früher sehr, sehr viel gespielt und bei allen Spielen, egal ob es Mensch ärgere dich nicht war oder Siedler oder Risiko oder die ganzen Gesellschaftsspiele mit irgendwelchen Sachen kneten und ins Gesicht malen und so weiter, immer eine akute Unruhe und Unzufriedenheit in mir festgestellt, weil ich irgendwo ein Spannungsverhältnis zwischen, ich möchte dieses Spiel jetzt ganz gern ernst nehmen, weil ich Dinge, wenn ich sie tue, richtig mache oder nicht. Oder ich kann mich auch möglicherweise nicht fallen lassen und es nicht ernst nehmen. Irgendwie sowas dazwischen. Ich gebe zu, das ist extrem subjektiv, vielleicht auch ein persönliches Problem oder auch nicht, ich kann es einfach nicht. Bei Spielen werde ich unruhig und möchte einfach nur weg, weil mich das einfach, ich kann mich nicht darauf konzentrieren oder wenn ich es tue, dann es löst einfach Unzufriedenheit aus.
Gibt es eine Lösung? Saufen dabei.
Du meinst?
Ja.
Warte mal, dich hat immer genervt, dass Leute das nicht ernst genommen haben.
Hab ich das? Nein, ich glaube, mich hat genervt, dass ich es ernst genommen habe.
Ja, und
ich kann mich da nicht, es ist wie tanzen. Ich tanze auch nicht gern, weil ich beim Tanzen drüber nachdenke, wie ich tanze, statt es einfach mal just do it. Aber ich kann es nicht. Ich mache Dinge halt lieber
aber
mit Content.
Aber ich muss dazu sagen, ich spiele sehr gerne, nicht so häufig, aber ich spiele sehr, sehr gerne Brettspiele. Und ich muss sagen, ich bin totaler Regelpedant.
Vielleicht sollten wir mal zusammen spielen.
Habt ihr Papa Anteportas gesehen? Von Loriot?
Ewig her. Mhm. Ja, gesehen.
Bestimmt irgendwann mal.
Den meine ich gar nicht. Ich meine nämlich den anderen. Und zwar, nicht Papa de Portas, sondern hier Ödipussy.
Den habe ich nicht gesehen.
Oh,
da sitzt er mit seiner Mutter und einer Freundin seiner Mutter da und spielt, oder zwei Freundinnen seiner Mutter, und die spielen Scrabble.
Ja.
Und eine von diesen Scrabble-Frauen legt, glaube ich, das Wort Schwanzhund oder so. Und dann geht eine Regeldiskussion los. Und ich paraphrasiere jetzt, weil ich nicht mehr so ganz genau das im Kopf habe. Und irgendwann sagt dann irgendjemand, ich glaube sogar Loriot dann selber, sagt, nein, stopp, wir schauen danach, weil so sind die Regeln. Wir müssen nach den Regeln spielen, denn sonst macht es ja keinen Spaß. Also total steif und unspaßig vorgetragen. Aber ich finde, das trifft den Punkt genau, weil es ist irgendwie nur fair und nur gerecht, wenn sich alle an die Regeln halten.
Ja.
Und nur dann kann sich die vom Schöpfer dieses Spieles, ja, das sind ja Künstler, die sich sowas überlegen, ja, oder Kunsthandwerker meinetwegen, dann kann der ganze Ablauf, die
Intention des Entwicklers,
genau, kann sich dann irgendwie so verwirklichen.
Ja.
Das, was der bezwecken wollte. Und
deshalb finde ich gut.
Deshalb finde ich, muss man sich ganz haarklein an die Regeln halten. Und wenn man Abweichungen trifft, dann müssen die vorher besprochen werden und von allen muss zugestimmt werden.
Aber hast du Monopoly schon mal wirklich regelkonform gespielt?
Monopoly ist ja ein Sonderfall.
Ja, wollte gerade sagen.
Ja, das spielt ja sowieso jeder anders.
Ja. Nee, verstehe ich gut, weil ich einfach beschissen bescheißen kann und deswegen niemand bescheißen soll.
Und es gibt ja Spiele, da gehört das Bescheißen sogar mit zum Spiel.
Welche?
Komme ich gleich zu. Aber, also, Siedler von Catan fandst du gut?
Ja.
Habe ich übrigens die Star Trek-Variante davon zu Hause. Star Trek Catan. Können wir gerne mal spielen.
Ja, gerne. Also, wie gesagt, ich möchte...
Welches Spiel fandst du fürchterlich?
Keins. Also, ich habe keins jetzt schlechte Erinnerung. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, jetzt auch... de facto kann ich mich jetzt nur an zwei erinnern, die ich gespielt habe. Monopoly und Siedler von Catan.
Okay. Cornelis?
Ja, ich habe ja ein Spiel hier reingeschrieben, das mir gefällt. Ich kann wirklich behaupten, dass ich eines wirklich schätze und wirklich richtig Fan davon bin. Das ist aber eigentlich kein Spiel, sondern was ganz anderes. Ich würde sagen, es ist eigentlich eine Konversationsform. Ich weiß nicht, ob ihr das Privacy-Spiel kennt.
Nee.
Der Sinn des Spiels ist eigentlich, Fragen zu antworten in der Runde.
Ja.
Und zwar anonym. Du wirfst halt einen weißen und einen schwarzen Stein, das sind immer Ja-Nein-Fragen, in den Beutel, und hinterher muss der Spieler, der gerade dran ist, schätzen, wie viele Leute in der Runde Ja oder Nein gesagt haben werden. Ah, aber ja, auch das ist gar nicht so zentral, sondern viel interessanter ist, dass, angenommen, du sitzt dann mit irgendwie 4 Pärchen und die Frage taucht auf, bist du schon mal fremdgegangen, und es liegen plötzlich nur Ja-Steine im Topf. Dann können sie alle betreten angucken und anfangen zu diskutieren. Das ist super interessant. Für dieses Spiel braucht man auch gar nicht das Spiel. Man kann es sich auch selbst bauen, indem man einfach Fragen selbst vorher kreiert und in den Topf wirft, anonymisiert, weil selbst dann die Fragen aus dem Niveau der Runde entspringen. Und ob jemand am Ende dieses Einschätzen und dann auch auf dem Spielfeld setzen und gewinnen hinbekommt, ist total sekundär. Ich finde das Konzept einfach großartig. Je größer die Runde, umso besser. Und gerade wenn man die Fragen selber schreibt, kommen dabei einfach interessante Dinge bei.
Lustig, das ist interessant. Ich habe jetzt Schlag den Raab gesehen gestern Abend.
Ja, da war das selbe
Spiel. Nicht ganz.
Ja, aber.
Aber das konnte ja auch keiner aushalten bis um 2:30.
Ich habe es durchgehalten. Ich habe bis zum Ende geguckt. Also Ring the Bull war schon. Ring the Bull war.
Eine Stunde ging das.
Das ging oder so? Eine Stunde, ja.
Unfassbar.
Es war vor allem die Spannung war unerträglich, weil du jedes Mal dachtest, Alter, Raab, triff bitte nicht. Und der Typ, der Kandidat, hat es aber nicht auf die Reihe bekommen, hat immer wieder neue Taktiken versucht. Und der Raab hat einfach wieder und wieder wiederholt. Ja. Und der Raab wahrscheinlich nochmal dreimal mehr gedorft, einfach nochmal, der hätte es geschafft.
Ja, also wir wollen jetzt hier nicht Schlag den Raab zusammenfassen. Nur, da haben die halt 10 Leute aus dem Publikum hingesetzt, genau. Und denen wurden Fragen gestellt. Und die beiden mussten dann, also Raab und sein Herausforderer, auf wie viele von denen das jeweils zutrifft.
Genau.
Ah ja.
So Fragen zum Beispiel, also ne, die saßen denen halt gegenüber, sodass sie halt auch in die Gesichter schauen konnten. Ja. Und die haben auch live sozusagen
beantwortet,
die Frage beantwortet. Also haben irgendwas gedrückt, sodass man auch noch versuchen konnte, die Mimik irgendwie so von den Leuten zu erfassen. Da war zum Beispiel die Frage, wie viele waren schon mal auf einem Helene Fischer-Konzert?
Genau. Null war die Antwort.
Keiner, genau. Ja. Wie viele waren schon mal in einem Fernsehstudio?
Waren 3?
Nee, 5.
5, ja, genau.
Das waren richtig viele.
Aber da war Theorie von Raab auch richtig. Wer jetzt bei Schlag den Raab war, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er schon mal war in einem Fernsehstudio, vor allem wenn man irgendwie in Köln ist.
Ja, genau.
So.
Ja, okay.
Nee, aber das war auch, fand ich, ein sehr interessantes Spiel.
Ja.
Das hat durchaus Spaß gemacht. Und welches Spiel magst du gar nicht?
Ich glaube, Mensch, ärgere dich nicht, es wäre eins von den Spielen, die ich am meisten verachte, auch weil es irgendwie wenig mit Strategie, glaube ich, zu tun hat. Oder na.
Ja,
weil so Kartenspiele liegen mir auch überhaupt nicht, außer Uno.
Also so ein bisschen.
Ach, Uno habe ich vergessen, ne?
Uno ist irgendwie immer so.
Uno mit verschärften Regeln wiederum schätze ich dann doch ein bisschen.
Der kleinste gemeinsame
Nenner. Weil es einfach schnell ist und letztlich darin führt, dass man sich immer nur noch in
den Mensch, ärgere dich nicht? Ist das für dich auch so ein Frustding dann? Also,
ja, es hat sowieso was mich bei ganz vielen Spielen auch nervt, dass es einfach absolut keinen Sinn hat. Das geht mir sogar bei Computerspielen so und auch viel bei Sportspielen. Ich verstehe einfach nicht, was das Ziel von dem Ganzen ist, außer vielleicht noch eine Runde zu spielen. Oder einer sagt, ich habe gewonnen und geht und freut sich und der Rest guckt blöd aus der Wäsche. Und während der ganzen Zeit kann ich mit den Menschen nicht reden, mit denen ich mich ganz gern treffen möchte, mit denen ich mich zusammengesetzt habe.
Aber man redet doch. Also bei uns ist es immer, wenn wir Mensch ärgere dich nicht spielen, ist es immer, sitzt man da und würfelt und man disst sich die ganze Zeit.
Ja, aber man kann nicht über...
Die ganze Zeit wird sich beleidigt.
Ja, aber es macht...
Man muss halt über das blöde Spiel reden. Man kann nicht über andere Dinge reden. Man kann nicht einfach sagen, lass mal kurz über die Wirtschaftslage reden. Dann geht das halt auch nicht. Und ich schätze es sehr, mit Menschen, die ich treffe, einfach mich auszutauschen und nicht sowas Sinnloses zu tun, was am Ende einfach kein Ergebnis hat.
Ja, aber das bei Ränke alle dissen, das hat auch nichts mit dem Brettspiel zu tun. Das machen sie einfach glaube ich.
Ach so, na gut dann.
Ja.
Schwierig.
Ja, bei Mario Kart werden wir auch immer sehr ausfallend.
Das stimmt. Nee, also Brettspiele, also ich würde es gerne öfters machen, aber ich hab das schon vor einem halben Jahr irgendwie den Gedankenkurs gehabt und saß dann, überlegt dann, aber wie mache ich es denn?
Ja,
genau, und hab's dann gelassen.
Aber wie ich das schon mal erzählt habe, es gibt ja hier in Berlin jede Menge Brettspiellesen und die haben halt auch so offene Spieleabende. So.
Ja, aber es ist halt so fremde Menschen und interagieren,
ist aber, glaube ich, wenn du sowas ausprobieren willst und auch viele verschiedene Spiele kennenlernen willst, glaube ich, das Beste, was du machen kannst.
Ja, vermutlich.
Einfach mal hingehen.
Ich habe übrigens nie Rollenspiele gespielt und denke immer noch, eigentlich wäre das vielleicht mal ganz cool, weil
das
Geschichten erzählen mit Shows
geht mir
und
auch
das
so.
Aspekte, die mir eigentlich sehr nahe gehen.
Genau, und das ist das nächste Punkt. Rollenspiele habe ich auch auf meiner Liste stehen, würde ich gerne mal ausprobieren, habe nie die Chance bisher jetzt gehabt.
Genau, weil ich weiß nicht, mit wem denn.
Genau, mit wem.
Aber jetzt sind wir ja schon zu dritt.
Ja, aber es nutzt halt trotzdem nicht, weil wir keiner von uns bisher gespielt haben.
Es bräuchte schon erfahrene 2-3 Mitspieler, glaube ich. Wenigstens Spielleiter, aber vielleicht noch ein paar andere.
Ich würde es gerne mal ausprobieren, ob es mir Spaß macht, aber ich glaube, es würde mir Spaß machen. Ich kann es mir gut vorstellen.
Je nach Sujet, aber ja, ich glaube auch.
Also, je nach Sujet.
Wir sind hier im Arbeiter-Podcast.
Ach, je nach Thema, fertig.
Ja, glaube ich auch. Aber ich würde das dann, da hätte ich zum Beispiel nicht so Lust auf dieses total
also ich weiß nicht, ob
totale still am Tisch nachgrübelnde Nerd-Klischee.
Ja, also muss schon was sein.
Da muss man dann auch mal irgendwie lustig Spaß haben können.
Ja. Nee, also Show und Geschichten finde ich ja nicht ganz cool. Wenn es irgendwie vielleicht noch eine große Geschichte gibt, die man weiterspinnt.
Ja, ja, nee, klar. Eine Rolle klar, aber jetzt nicht so, dass da alle einfach sitzen und nichts sagen. Das wäre mir dann irgendwie, aber ich weiß nicht, ob das nur Klischee ist.
Ich glaube, es ist nur Klischee.
Ich habe mal noch ein paar Sachen notiert. Ein Spiel, das wir letztes Weihnachten, glaube ich, gespielt haben, das erste Mal. Also bei der Familie meiner Frau werden halt immer viele Brettspiele gespielt.
Man hat ja sonst nichts.
Genau. Und da haben wir Kingdom Builder gespielt.
Mhm.
Da muss man sich ein Königreich bauen und man auch so nicht so wie Siedler von Catan anders. So ganz kriegst du auch nicht mehr auf die Reihe. Auf jeden Fall muss man halt Sachen ernten und abbauen, Steine und keine Ahnung was und kann dann wieder Männchen auf andere Felder legen und muss dafür sorgen, dass die Mitspieler bestimmte Sachen nicht mehr erreichen können. Man selber muss aber bestimmte Burgen besetzen, bla bla bla, irgendwie so. Das hat mir wirklich gut gefallen, weil das war recht zügig zu erlernen und hat auch sozusagen also es gibt so bei Spielen so einen Effekt, dass man anfängt, das zu spielen und das macht relativ schnell Spaß und dann bekomme ich immer Angst, dass wenn man das einigermaßen durchdrungen hat, dass es dann total langweilig wird.
Mhm.
Aber Kingdom Builder hat auch so eine, also je mehr du das Spiel verstehst, desto mehr verstehst du auch so die Komplexität, die diesem Spiel eigentlich innewohnt und du kannst auf einmal dir viel mehr Taktik zurechtlegen und versuchen auszuspielen. Was noch viel besser funktioniert mit Spielern, die erfahren sind in dem Spiel. Könnt ihr jetzt irgendwie nachvollziehen, was ich damit sagen will?
Mhm.
Ja, also bei Skat ist es zum Beispiel ähnlich.
Mhm.
Also am Anfang macht man irgendwie so, ja, ich nehme jetzt irgendwie jeden Stich, den ich kriegen kann, weil das ist ja irgendwie recht einfach. Man muss ja nur die höchsten Karten ablegen, damit man irgendwie die Karten bekommt, so. Aber wenn man ein bisschen genauer die Regeln kennt, ein bisschen öfter gespielt hat, weiß man, manche Karten sollte man in manchen Situationen nicht legen und in anderen schon. Und je mehr Erfahrung dazukommt, desto mehr Möglichkeiten werden einem auch aufgezeigt, die man überhaupt hat. Und desto komplexer wird das, was das Spiel auch gleichzeitig wieder viel anspruchsvoller macht. Obwohl du sozusagen auf einem relativ simplen Level eingestiegen bist. Und das funktioniert bei diesem Spiel auch ganz gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Das gab's dann nach Weihnachten spottbillig bei Amazon, ich glaube für 5 oder 10 Euro, ich glaube 5 Euro sogar nur, da habe ich mir nochmal die erste Erweiterung dazu gekauft und habe dann 20 Euro bezahlt oder so. Das ist echt ein sehr schönes Spiel.
Ich habe mir auf deinen Hinweis hin, dass Spiele langweilig werden, schnell einfach mal geguckt, man kann sich tatsächlich auch Brettspiele im Internet leihen.
Ach was?
Ja. Also es gibt mehrere Seiten, wo du das leihen kannst, den Krempel.
Ja, also ich weiß, es gibt, das halt so,
also
so Spieleläden machen. Das
also ich wusste, also meine Bibliothek in Salzgitter hat auch Brettspiele verliehen.
Mhm.
Aber das gibt es auch im Internet. Also hier in Berlin kann man irgendwie direkt im Laden und dann im Internet, wo dann irgendwie, das wird dann zugeschickt, kostet irgendwie 5er für 14 Tage.
Ach so, ja, das ist ja nett.
Also alles ganz angenehm, ja. Vor allem, wenn man irgendwie mal ein Spiel ausprobieren möchte und sich unsicher ist, ob das trägt für quasi den Kauf.
Ja. Ja, cool. Das ist gar nicht schlecht.
Ja.
Ein Spiel, das ich noch erwähnen möchte, und da habe ich nochmal eine Frage an die Hörerschaft, falls mir jemand helfen kann. Ich bin da gerade ein bisschen ratlos. Steve Jackson Games, Illuminati. Man hängt einer Verschwörungstheorie an, also entweder den bayerischen Illuminaten oder der UFO-Verschwörung oder keine Ahnung was, und muss versuchen, Interessengruppen und andere Gruppen unter seine Macht, unter seine Fittiche, also in den Machtbereich zu bringen und dann irgendwie die Welt zu erobern oder viel Geld zu sammeln oder keine Ahnung was. Und das spielt man, jeder einzelne Spieler steht quasi hinter einer Verschwörungstheorie und muss damit halt versuchen, das Ziel dieser einen Verschwörungstheorie zu erreichen, dieser einen Verschwörung.
Naja, aber es ist natürlich keine Verschwörungstheorie, sondern eine Verschwörung.
Eine Verschwörung, ja. Selbstverständlich. Entschuldigung. Und das Spiel lebt dann davon, es gibt dann halt immer so ein paar Karten, also das CIA kann man dann zum Beispiel versuchen, auf seine Seite zu bringen.
Ja.
Dann kann man das auch, wenn jemand anderes, wenn das CIA schon im Machtbereich einer anderen Verschwörung ist, das da rausreißen und versuchen, selbst unter seine Kontrolle zu bringen. Man kann versuchen, irgendwie andere Verschwörungen zu vernichten und zu bekämpfen. Da gibt's halt so ein paar Spielmechanismen und darüber hinaus ist das Spiel sehr frei. Also es gibt viele Regeln, gibt's einfach nicht. Das heißt, man kann untereinander handeln, Allianzen eingehen, man kann sich auch verraten. Ja, man kann auch einfach Karten klauen, weil es gibt halt kein explizites Verbot, dass Karten gestohlen werden dürfen. Deshalb kann man das tun und dann muss man halt irgendwie versuchen, da untereinander so ein, ja, halt erstmal so.
So ein Grundmisstrauen aufzubauen.
Ja, also. Das kann halt auch schnell irgendwie eskalieren und ganz gemein werden. Ist so ein abendfüllendes Spiel, was ganz witzig ist und ich schon vielfach von gelesen habe und auch im Podcast gehört habe, dass total super sein soll. Und das würde ich gern für Weihnachten dieses Jahr kaufen. Wär das jetzt was für dich, wenn du das so hörst? Weil da geht's ja um.
Es wäre ein Versuch wert, also es klingt nicht uninteressant. Es hat da schon ein bisschen was im Rollenspiel auch, oder?
Ja,
das auch. Also so knapp beschrieben. Also ich bin ja grundsätzlich schon offen. Also ich habe viele Spiele ausprobiert. Nicht immer versprachen sie, was sie hielten. Das wäre hier interessant, mal zu gucken, was dahinter steckt.
Ja, das Problem ist nur, ich weiß nicht, welche Version ich kaufen soll.
Ach so.
Es gibt irgendwie die englische Originalausgabe, die englische Deluxe-Ausgabe. Dann gibt es die deutsche einfache und die deutsche Deluxe oder so. Und es ist ganz schwer herauszufinden, was denn jetzt in welcher drin ist und welche man am besten kaufen sollte. Ich weiß nur noch, dass ich irgendwo in irgendeinem Podcast irgendwann mal gehört habe, dass man eine bestimmte Version kaufen sollte, weil in der anderen ist ja das und das nicht dabei oder so. Und man bezahlt irgendwie dann mehr, obwohl man nur weniger hat. Aber ich weiß nicht mehr, was ist. Nun gibt es ja glücklicherweise so Seiten wie hier BoardGameGeek.com und Wikipedia hat Einträge der Spiele und bei Amazon findet man manchmal auch so Listen, aber da sind halt eher so Rahmenfakten aufgeführt, wie viele Karten sind in dem Spiel, was ja aber nichts über den Inhalt der Karten aussagt. Und die Frage ist ja auch immer, wenn mir jetzt BoardGameGeek.com sagt, da sind 100 Karten drin, kann sein, dass der Wikipedia-Artikel von 160 spricht, weil BoardGameGeek die Geldkarten oder was auch immer es gibt, nicht mitzählt als Spielkarten, weil bei denen Spielkarten nur die, keine Ahnung, was Karten sind. So, das heißt, untereinander ist auch alles nicht vergleichbar. Ich blicke nicht durch. Deshalb muss mir irgendjemand erklären, was ich jetzt kaufen soll. Ich habe auch schon, weil ich dann gesehen hatte, in Deutschland wird das verlegt, das Spiel von Pegasus Spiele, dass die eine zweite deutsche Edition rausbringen. Jetzt, die soll auch noch im November jetzt erscheinen. Noch kein genaues Datum. Habe ich denen eine Mail geschrieben und habe die auch mal gefragt, ob die mich aufklären können. Das war jetzt Freitag. Ich habe jetzt am Sonntag natürlich noch keine Antwort von denen bekommen. Ich hoffe mal die Antworten. Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Antworten wahrscheinlich wird so ein bisschen dauern. Aber wenn mir da irgendjemand helfen kann und auch Erfahrung teilen kann, immer her damit. Ich bin sehr glücklich, weil ich will das halt auf jeden Fall noch für Weihnachten besorgen. So, und das ist halt nur noch einen Monat hin. Knapp.
Apropos jetzt nochmal bei Kartenspielen, was ich glaube ich irgendwie mal besorgen, also was ich gerne nochmal spielen würde, wären so die ganzen Cards Against Humanity Dinger.
Mhm.
Also wo man aber sie auch gegenseitig einfach auf die Fresse schlägt. So.
Ja.
Das hört sich nach Fun an.
Ja, das ist immer sehr schön.
Und im Zweifel bleibt immer noch Stachenblochen übrig.
Was ist das?
Stachenblochen? Stachenblochen? Kennst du das nicht?
Nee.
Oh Gott, das ist ein Witz aus amerikanischer Late Night, wo sie deutsches Fernsehen parodiert haben, wo eine Frau Dinge im rechten Winkel zu positionieren muss. Und ein Nazi kommt und mit dem rechten Winkel nachmisst und das nicht stimmt, sie verprügelt. Mit Stachenblochen.
Ah ja. Das ist schön.
So.
Ja, also wenn mir da jemand helfen kann bei Illuminati, bitte Hilfe. Dann jetzt noch, wir hatten es schon kurz angesprochen, Monopoly.
Ja.
Wie ist denn eure Beziehung zu Monopoly? Weil die ist ja doch immer sehr unterschiedlich bei verschiedenen Menschen.
Also ich habe mehrere Monopoly-Versionen bisher in meinem Leben gespielt. Auch eine Digital-Variante, wo du mit einer Geldkarte bezahlst.
Ja. Mhm.
Das war irgendwann die fancyere 90er Jahre, wo man so ein Spiel, so einen kleinen Computer hatte und man hat die Karte reingesteckt. Und es ist grundsätzlich haben wir immer nach den allgemeinischen moralischen Regeln gespielt. Also wir haben diese Anleitung nie gelesen. Weil die Regeln da drin sind halt total, also ich habe mal probiert, mal dieses digitale, also Computerspiel Monopoly zu spielen, bin halt wahnsinnig geworden. Ich musste irgendwelche Regeln beachten, wann ich ein Haus kaufen musste, und ich musste mal ein Haus kaufen und mal eine Straße kaufen, wenn ich draufgekommen bin, und sonst muss ich dem irgendwas zahlen, irgendwie so, das macht ja keinen Spaß. Aber so wie es einfach der Allgemeindeutsche spielt, macht's halt Spaß. Also, wenn man halt kaufen möchte, kauft man. Wenn man nicht kaufen möchte, kauft man halt nicht.
Cornelis?
Ich habe es ewig nicht gespielt und ich mochte es damals, weil es irgendwie um Architektur ging. Das hat mich irgendwie immer geflasht. Das geht irgendwie so um Häuser und Bahnhöfe und Zeug, und das fand ich irgendwie ganz schön. Das war irgendwie halbwegs realistisch so auch, auf seine Art.
Ich mag das Spiel übrigens.
Ja. Ist halt total kapitalistische Dingsda-Nummer, aber hey.
Ich mag vor allem an dem Spiel, dass das so beiläufig spielbar ist.
Stimmt.
Ja. Weil da kann man sich halt wirklich unterhalten.
Ja.
Ich habe auch mal versucht, das nach den Originalregeln zu spielen. Das ist schwierig, weil man muss das Spiel irgendwie ganz neu lernen. aber ich finde, das fand ich auch ganz okay eigentlich. Wenn sich alle dran halten, passt das schon. Es dauert halt lange.
Ja.
Und irgendwann macht es halt keinen Spaß mehr, wenn du halt immer nur so ganz kurz den Bankrott entrennst. aber ich finde das ganz okay. Vielleicht denke ich dran, das mal mitzunehmen. In der Show steht nämlich noch eine Ausgabe, die ich mal zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und zwar eine Neuauflage der deutschen Erstausgabe.
Noch mit 40.000 Mark oder was?
Mit Reichsmark.
Reichsmark.
Und da heißen halt die Straßen noch alle anders.
So Adolf-Hitler-Straße als Schlossstraße?
Nee, aber da sind ganz, ganz andere Straßen sind da. Das sind ja Berliner Straßen in der deutschen Originalausgabe.
Ah, okay.
Und da ist zum Beispiel halt Alt-Moabit ist eine Straße da und ich glaube, die Gruner Straße ist noch dabei. So Sachen, die es halt in dem Standard-Monopoly, das es später gab, nicht mehr gab.
Ah, okay.
Und das ist halt so eine schicke Holzbox gewesen. Die habe ich ja noch rumstehen. Die kann ich mal mitbringen. Können wir das mal spielen?
Ja.
Ich finde es sehr interessant, dass die Bahnhofskonfiguration so gut zu Berlin passt jetzt mittlerweile.
Naja, nicht ganz.
Also nicht ganz leider, aber so ziemlich.
Na, wenn der Medon nicht gewesen wäre, dann würde der Gesundbrunnen auch Nordkreuz heißen.
Kann man da immer erinnern.
Ja, aber da sperrt sich die Deutsche Bahn dagegen. Ach. Die möchte das gerne Gesundbrunnen benannt haben, wissen.
Warum denn?
Ja, weil darum. Aber natürlich wäre es logischer, Westkreuz, Südkreuz, Ostkreuz, Nordkreuz zu
haben. Das kann sich aber irgendwann nochmal ändern, glaube ich. Das ist so naheliegend, das nochmal irgendwann zu machen, dass man es auch vielleicht einfach nochmal macht.
Ja.
So. Aber ja,
Ich will es nur.
Bevor wir da zum letzten Punkt da gehen. Also ich würde gerne irgendwie, also wenn die Hörer irgendwas wissen von Spielgruppen Fu in Berlin, meldet einfach mal oder kommentiert. Weil reinschnuppern würde ich gerne mal.
Klick mal einfach die, was auf jeden Fall ein guter Tipp ist, den kriegst du jetzt mal von mir. Klick mal die ganzen Spieleläden durch.
Das ist mir schon bewusst, aber vielleicht weiß ja niemand noch da was über Spezielleres. Ja.
Und da gibt's auch, du kannst ja auch mal, die Spieleläden sind auch teilweise, teilweise gibt es dann halt auch so Läden, die sich dann eher so den Spielen widmen, die halt so eher so Spiele-Nerds spielen.
Ja.
Wo halt so etwas unbekanntere, kleinere Titel sind, die halt irgendwie, weiß ich, nicht so den Mainstream-Appeal haben.
Ja. Aber ich bin da für Dinge sehr empfänglich.
So. Letztes, ich weiß gar nicht, ob man das als Brettspiel bezeichnen kann.
Aber nee, also Schach ist laut Gesetz Sport. Ja, es gibt eine Abgabenordnung, steht da drin, was ist gemeinnützig, da steht Sport und es steht der zweite Satz, auch Schach zählt als Sport, Punkt.
Schachboxen, ist auch schön.
Das könnte man auch noch machen, ja,
Schachboxen. Wie ist mit Schach bei euch?
Ja, einmal mal
gelernt gespielt. Als Kind und dann irgendwie.
Ja, ich kann es spielen, ich hab in der Grundschule eine Zeit lang Star Wars Schach gespielt, also mit jemandem, der hatte Schach als in der Star Wars Edition.
Ich finde Schach ja ganz großartig.
Also ich finde Schach dann spannend, wenn es dann so geht, auf Spiegel Online diesen Ticker nachzulesen den ganzen Tag.
Oh Gott, hör bloß auf.
Das ist so dann nebenbei im Büro, so geht man drauf,
nebenbei.
Ich habe Internet erlaubte.
Schach, ich finde Schach wie ich total super. Das ist auch so ein Spiel, wo man sich total drin verlieren kann. Weil man einfach mal eine Stunde da sitzt und einfach mal nachdenkt. Und vor allen Dingen nach dem Denken auch dann irgendwie anfängt, nochmal abwägen zu müssen. Wenn man eben das so spielt, wie man das spielt als Laie und nicht wie hier so die Weltmeister, die dann einfach nur irgendwie tausende Partien auswendig lernen, um die dann abspulen zu können und auch zu wissen, worauf jetzt der eine oder der andere vielleicht hinaus will, ob es sowas schon mal gab oder ob das jetzt neu ist.
Ja, die 12.000 Züge sind ja auch alle benannt und fu.
Genau, das ist
die Eröffnungszüge und
genau, aber ansonsten, wenn man sozusagen ohne dieses Vorwissen da rangeht oder mit so ein bisschen Vorwissen nur, dann finde ich das wirklich sehr schön. Schwierig ist beim Schach allerdings immer nur, du brauchst beim Schach, damit das richtig fetzt, immer so einen Partner, der so ungefähr auf deinem Level ist.
Ja, aber sonst ist es frustrierend.
Genau, weil entweder hast du jemanden, der schlägt dich die ganze Zeit und du weißt gar nicht, wie dir geschieht.
Ja.
Oder da ist jemand, der ist überhaupt keine Herausforderung für dich, weil du besiegst ihn die ganze Zeit. Ja. Weil irgendwie, weiß ich nicht, kann noch nicht mal, weiß noch nicht mal richtig, wie man die Figuren setzen muss oder so.
Ja. Wobei das ich glaube, ich jetzt schön. Auch jetzt nicht drauf also wetten würde, dass ich noch die alle Schachregeln aus dem Kopf rezitieren könnte oder anwenden könnte.
Auch so viele sind das gar nicht.
Ja, aber ich glaube, ich müsste nochmal mich in Wikipedia einlesen zum Thema, bevor ich spiele.
Ja, aber finde ich gut. Dazu nochmal zur Schach-WM. Ist jetzt hier ne Rematch quasi vom letzten Jahr. Magnus Carlsen gegen
Wissner. Der sehr süß ist. Unglaublich.
Vor allen Dingen ist der Carlsen 23.
Ja, und so knuffig.
23.
Ja. Unfassbar. Der war irgendwie mit 16 schon in der Weltliga vor. Oder mit 14, mit 15, 16, irgendwas in die rum.
Ja, krasser Typ. Ist jetzt Weltmeister geworden letztes Jahr und führt jetzt auch wieder, gerade zur Zeit. Und Sponn macht Berichterstattung, eben auch mit Live-Ticker, so läuft die Partie 6 oder was. Und das ist echt, das ist echt ein Zeitfresser. Weil das reicht ja nicht, dass man mal so alle 5 Minuten guckt, wie sieht's denn jetzt gerade aus? Ja. Und dann muss man denken, das hat er jetzt gezogen. Warum hat er das gezogen? Dann gibt's da noch, die arbeiten da mit Chessbase zusammen, so einer Schach-Community irgendwas. Die dann nochmal so halbwegs erklären, was denn da gerade gemacht ist, sitzen so Experten dran. Aber dann kann man natürlich mit den ganzen Buzzwords, die da dann genannt werden, in diesem Ticker-Kurzkommentar, sich natürlich nochmal eine Stunde tot googeln, um irgendwie halbwegs grob zu erfahren, was da überhaupt gerade passiert. Das fand ich schon sehr anständig. Das macht mir Spaß.
Aber das macht auch nur Spiegel Online. Aber ich weiß auch nicht, aus welcher Motivation die das machen. Ist das echt so einfach nur doch ein Klickbringer?
Keine Ahnung.
Ja.
Also in Norwegen wird das ja zurzeit sogar vom Staatsfernsehen live übertragen, die Matches.
Ja, aber es wurden sie im russischen im sowjetischen Staatsfernsehen auch mal. Und in Deutschland wurde ja auch mal Schach im Fernsehen gezeigt. So, und als irgendwie Deutschland gut in Tour de France war, dann lief die Tour de France gut. Und dann als, wie war das? Als,
ja.
Es ist halt ein bisschen Hype. Hype.
Ja, ist ein Punkt.
Ja, aber mal schauen, wie lange das hält, weil das ist ja, der ist jung und der könnte ja eine neue Generation motivieren. Weil die Russen haben ja scheinbar echt Probleme jetzt gerade so ihren Nachwuchs ranzuzüchten, weil seitdem die eiserne Vorhang gefallen ist, kann man halt die
Kinder. Hier Kasparov war doch immer noch ganz lange hier. Ich glaube 2006 ist er noch.
Ja, aber so. Nachwuchs. Da kannst du ja nicht. Kasparov ist doch wie alt?
So alt ist der nicht.
Doch.
Nee, das glaube ich nicht.
Der ist 63 geboren. Der ist alt.
63 geboren, ja, der ist gerade mal 50.
Ja, ist alt.
Als
ja, ich weiß. Naja.
Der war 30, als er.
Ja.
Ne?
Jetzt ist er alt. Ich habe Beitrag letztens im Deutschlandradio gehört, dass so Schach auch in der russischen Gesellschaft eher auf dem absteigenden Ast ist gerade.
Dabei war das auch immer irgendwie so das Spiel.
Ja, aber das war halt das Spiel in der Sowjetunion. Wir sind jetzt halt nicht mehr in der Sowjetunion.
Da gab es ja auch sonst
nichts. Und da gab es auch die staatliche Förderung, die gibt es jetzt heute nicht mehr. So, die Nummer halt. Naja. Noch was zur Schach? Wollen wir irgendwas noch erwähnen?
Nö, das war eigentlich nur, was ich nur so den Klassiker nochmal hinterstelle. Ach ja, wenn sonst noch irgendwie Hinweise auf tolle Brettspiele sind, auf tolle Gesellschaftsspiele.
Oh ja.
Immer her damit. Bin ich gerne bereit, mal auszuprobieren. Ja, dann, das war's eigentlich schon.
Noch Fragen?
So, wir haben wieder Fragen geschickt bekommen.
Ja, aber haben wir nicht gesagt, jeder nur eine Frage pro Sendung?
Ah, ja, aber wir sind ja jetzt da. Wir sind halt weg. Wir sind faul.
War doch nur eine Frage, haben wir doch gesagt, mit Unterpunkten.
Toni Teil 2.
Ja, Toni hat seine 100 Bahnfragen.
Frage 11 bis 20 kommt jetzt.
Ja, 11 ja. bis 20.
Okay.
Wundervoll.
Erstens, die Sache mit der Sicherheit. Hat sich im 20. Jahrhundert durch die Verschärfung der Sicherheitsanforderungen an die Bahn das System mit der Zeit dauerhaft unwirtschaftlich gemacht? Und wenn ja, ist es uns das wert?
Wieso hat sich denn unwirtschaftlich gemacht, wenn jetzt irgendwie Totmannschalter, elektronische Fu macht? Also für mich macht das eine sichere Bahn wirtschaftlicher, weil du nicht irgendwie 30 Millionen zur Seite legen musst, wenn irgendwie mal wieder ein Zug entgleist ist, den du neu bauen buddeln musst.
Ich hätte jetzt auch gefragt, gab es eine Verschärfung, die jetzt per se teuer ist? Das Einzige, was ich als noch Problem sehe, ist die Vereinheitlichung der Sicherungsanforderungen über Ländergrenzen hinweg. Und wenn wir das nochmal geschafft haben, dann wird es eigentlich erst richtig gut und auch verhältnismäßig günstig, weil man dann tatsächlich mit ECTS
einfach durchfahren kann. Ja.
Und
ECTS, ja.
Und natürlich
einfach durchfahren kann, genau.
Und natürlich ist es ja auch so, man ist ja auch gegen solche Schäden immer versichert.
Ja.
Das heißt, die Versicherung ist natürlich dementsprechend auch günstiger geworden.
Richtig. Also aus meiner Sicht wird Sicherheit im Eisenbahnverkehr die Nummer billiger gemacht haben.
Ich hätte die Frage jetzt verstanden, wenn sie sich auf den Flugverkehr bezogen hätte, wo einfach auch mehr Aufwand scheinbar betrieben werden muss, um die ganze Abwicklung zu machen. Aber solange auf Bahnhöfen zumindest in der Regel keinerlei Sicherheitskontrollen gemacht werden, das gibt es vereinzelt, aber sehe ich da keinen gestiegenen Aufwand. Eigentlich eher fast im Gegenteil. Ich meine, der Betrieb mit elektronischen Stellwerken, die auch einen Teil von Sicherheit darstellen, ist heute zumindest weniger personalintensiv als noch vor 20 Jahren. Mit einigen Schwächen sicherlich, aber insgesamt ist es, glaube ich, nicht teurer geworden.
Aber ich würde sagen, selbst wenn es teurer geworden wäre, wäre es uns das wert, oder?
Ja.
Also uns schon hier bestimmt.
Ja. Gut. Die Sache mit der Aussicht. In Japan, der Schweiz und Italien gibt es Züge, bei denen der Lokführer zwecks Panoramablick der Passagiere im ersten Stock sitzt. Was spricht eigentlich dagegen, das zum Standard zu machen?
Der erste Stock. Ich möchte, wer schon mal in einem TGV, doppelstöckigen TGV gesessen hat, weiß, dass es wie bedrückend eng es da drinnen wirkt.
Das gilt auch für den Metronom zum Beispiel.
Ja, wie in diesen ganzen Bombardier-Doppelstockzügen.
Ja, aber Vorteil, Bombardier-Doppelstockzüge, die sind wenigstens irgendwie hell. Diese TGV-Nummern waren nochmal innen geplustert und es war einfach dunkel und
Ich habe einfach kein Doppelstockzug doppelt so hoch wie ein normaler Zug, ne?
Ja, also mir ist es lieber, wenn irgendwie einstöckig und einfach große Panoramafenster mutiert sind.
Was man auch also ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht eine Schnapsidee ist, aber weil du dann ja wahrscheinlich wieder die ganzen Loks hin und her schieben musst. Heutzutage ist ja so, dass du eigentlich zwei Triebwagen hast, vorne und hinten.
Ja.
Und früher hatte man ja oft vorne die Lok und der letzte Wagen hatte halt ein Fenster, da konntest du rausgucken.
Na, die hatten kein Fenster, da war halt die Tür.
Genau, die Tür, ja. Und die Tür hatte halt ein Fenster. Ja. So. Aber das kann man ja auch modern bauen, mit sozusagen letzter Wagen, wo einfach Wand ist zum Rausgucken. Sowas ähnliches gibt es ja schon.
Nee, das kannst du machen, aber dann hast du diese Zweirichtungskeit weg.
Genau, sag ich doch.
Das ist doof. Du willst ja diese Scheißdinger ja auch in zwei Richtungen fahren.
Das sagte ich ja gerade. Dann musst du halt wieder die Loks hin und her schieben können. Und dann brauchst du überhaupt erstmal richtig abnehmbare Loks.
Richtig.
Was es aber schon gibt, ist ja bei einigen ICEs.
ICE 3.
Da
gibt es ja diese Lounge da vorne.
Genau.
Gibt es einmal in der zweiten und einmal in der ersten Klasse. Je nachdem, in welche, also manchmal siehst du halt den Fahrer, manchmal siehst du einfach nach hinten raus, so quasi nach, also hinter
genau.
dir im Zug. Und da kannst du, das ist irgendwie 8 Plätze direkt hinter dem Triebfahrzeugführer und dazwischen ist eine Glasscheibe und du siehst quasi ihm über die Schulter auf die Strecke.
Ja.
War einmal ganz lustig, einmal zu fahren, aber.
Genau, habe ich auch mal gehabt.
Aber mehr
nach hinten raus saß keiner drin, war irgendwie ganz entspannt, war ganz schick eigentlich.
Ja, aber
das ist auch ganz schön.
Ja, aber nach 200 Kilometern Betonstrecke ist auch irgendwann, ja, das Panorama ist jetzt nicht so gegeben. Das ist eher sinnvoller, quasi neben die Strecke zu gucken. Also was du nicht haben möchtest, ist, du möchtest...
So lange saß ich ja nicht drin. Ich saß da irgendwie nur von Frankfurt nach, weiß ich gar nicht.
Ja.
Sag mal irgendwas.
Was Köln. Nee, Köln wahrscheinlich. Köln. Sau langweilige Strecke.
Frankfurt-Köln, Rennpiste ist total langweilig.
Ja. Das Problem ist, glaube ich, ein bisschen auch, dass es dann doch irgendwie auch ein bisschen teurer zu bauen ist. Die aktuellen ICE 3,5, bekannt als Velaro D, haben das halt auch nicht mehr, hat da irgendwie ein bisschen Technik hingestellt und den Platz irgendwie ein bisschen besser genutzt. Ist zwar ein bisschen schade, aber effektiv muss man das auch echt nicht machen. Und wenn man da ein bisschen was sparen kann bei einem millionenteuren Zug, naja, kann man auch machen.
Es ist viel sinnvoller, das hatte ich letztens, hat sich eine Frau extra Fensterplatz gebucht und hat den Fensterplatz im neuen gelaunchten ICE 2 bekommen, da wo die Säule ist. Hat sich sehr drüber aufgeregt, hat extra Fensterplatz reserviert und jetzt hat kein Fenster. Das finde ich eher nerviger.
Das ist echt ein bisschen doof, ja.
So, weil du nicht ernsthaft, also das, was du, also nach vorne musst du nicht gucken, aber in die Seite raus, weil in die Seite raus, da siehst du tatsächlich noch was in Deutschland. Das sind halt Berge, Täler, da ist was zu gucken sogar in Deutschland. Aber nach vorne raus, das ist halt Strecke und dann ist mal Tunnel. Das ist total spannend.
Dann kommt jetzt die Sache mit der Modellbahn. Was sind eure Meinungen zum Hobby Modelleisenbahn und im Speziellen zur Modelleisenbahn nach innen?
Alles Freaks. Ich bin ja kein
Kind gemacht, aber ich war immer unter der Platte und habe Kabel verlegt. Das oben war mir egal.
Ja, das finde ich eher spannender, Kabel zu verlegen. Das würde mir mehr Freude machen.
Kann man machen. Ich hätte sogar Spaß daran. Ich hätte aber auf keinen Fall Spaß daran, irgendwelche Welten nachzubauen, Häuser zu bauen.
Ja, Bäume stellen, Flächen pudern, alles Quatsch. Ja,
ich würde einfach nur jede Menge Strecke bauen oder jede Menge Züge möglichst gleichzeitig fahren lassen wollen.
Genau, das wäre mein genau selbe. Es ist halt also irgendwie, diese Miniaturwelten sich anzugucken, ist ganz lustig, aber selber bauen.
Ja, Miniatur Wunderland kann man sehr empfehlen. Das macht
vor allen Dingen, genau, Miniatur Wunderland empfehlen und da entweder Technikführung machen, habe ich vor ein paar Wochen gemacht, das ist total toll. Ja, okay. Ja, vor allen Dingen, wenn man außenrum um die Anlage geht und nicht nur die Technik sieht, sondern auch die Leute, wie sie auf die Anlage gucken. Das heißt, es ist auch du guckst ja halt auch die Leute an, ne? Von der anderen Seite. Es ist also super geil. Man erfährt auch sehr viel und es ist auch wirklich jeden Euro wert. Auf jeden Fall aber auch machen, sich die ganzen Videos angucken von den Leuten, weil es sind nämlich totale Nerds, die einfach alles, was sie da machen, selbst geschrieben haben, selbst ausgeheckt haben und auch Patente dafür angemeldet haben. Und es wird noch viel, viel, viel großartiger, wenn man die ganzen Making-ofs quasi kennt. Ganz toll, also auf jeden Fall Tipp.
Dann die Sache mit der Archäologie. Achso, war hier eigentlich jemand mal hier im Alexa?
Nee, noch nicht.
Nee, da auch nicht. Das sind ja so die Kopisten, das ist ja, die haben einen Flughafen vor Hamburg gehabt, aber mit Plexiglasscheiben, wo die Flugzeuge hochrollen, während die Hamburger mit einem dieses Schlitzschließersystem und Katapultsystem aber richtig sich Mühe gegeben haben, das ist schon geiler.
Vielleicht mache ich es mal demnächst.
Ja.
So, Archäologie, nach 200 Jahren des Schienenverlegens gewinnt langsam
das heißt Thema. Proktologe.
Gleisarchäologie, Eisenbahnarchäologie mehr an Bedeutung. Für welches Jahr erwartet ihr das erste Studienfach oder einen Lehrstuhl?
Was ist das für eine Frage?
Keine Ahnung.
Die Fragen gehen ihm schon hier aus, ne? Bei Frage 14.
Da würde ich ja nicht wissen, was Frage 70 bis 100 wird.
Ja, ja. Da hat sich jemand ein bisschen überhoben mit den 100 Fragen.
2043.
Ja, also was denn nach...
Nächste Frage. Die Sache mit den Sprayern. Sprayer morgen bei der Metro von
Rom. Also es gibt schon Eisenbahnhistoriker, Punkt.
Ja.
Aber Archäologen weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Also Historiker wird es immer geben und auf Eisenbahn Historiker wird es auch, gibt es schon. Ob das ein bisschen ein Studienfach wird, ja, bezweifle ich. Aber wer weiß.
Und ich würde noch sagen, das kommt dann, wenn unsere Gesellschaft mal komplett auseinandergebrochen ist, alles kaputt geht und irgendjemand, der dann noch Mensch ist und hoffentlich noch lebt, sich 1000 Jahre später anguckt, wo wir waren. Und unsere Eisenbahntrassen wird man noch sehr gut erkennen können. Aber auch die Bahnen, auch die Autos natürlich, die Autobahnen und alles, weil das aufgeschüttete Dämme sind, die da wahrscheinlich sehr lange stehen bleiben werden. Und ich frage mich teilweise auch, wie lange wohl Brücken und Tunnel zu sehen sein werden. Bestimmt auch ein bisschen. Jedenfalls so. Der Beste.
Schlüsselmeister, ihr Einsatz.
Die Sache mit den Sprayern. Sprayer sorgen bei der Metro von Rom jede Nacht für komplett lackierte Züge. Sollte man das aus Kostengründen zur Corporate Identity machen?
Nö.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich einiges lackierte Züge sehr schick finde. Was ja total böse ist und das ist ja Vandalismus und Sachbeschädigung und das sollte man nicht zur Corporate Identity machen, aber Ich glaube, man muss diesen Künstlern, es ist Kunst halt, klar, einfach mehr Freiräume bieten. Und dann löst sich das Problem halt von selber.
Gerne, aber nicht auf Zügen. Zumal die meistens die Fenster voll malen, das finde ich schon ziemlich doof.
Also ich halte es nicht für schlecht, wenn man sagt, hier ist ein Zug, es gibt eine Regel, lasst die Fenster frei und gestaltet den mal nach euren Wünschen.
Und das schon, ne? Dann vorher ordentlich weiß gemacht und dann kann man da drauf.
Als Kunstprojekt okay. Gerne, geil, finde ich. Also da sollen sich Leute wirklich austoben, weil
das mit der Tür haben wir ja schon mal erwähnt, ne?
Das war ein epischer Hack.
Das war episch, genau.
S-Bahn Hamburg war das oder nee, Frankfurt, wo eine Crew gesprayt hat und zwar die Tür nachgesprayt hat und zwar 2 Meter versetzt und die richtige Tür zugesprayt hat und quasi in einem Rot durch. Und das sah halt so aus, als würde man, die sah fast täuschend echt aus, diese Tür. Und
genau, was sogar dazu führte, dass dann irgendwann Mitarbeiter der Bahn auf die aufgesprayte Tür einen Zettel gemacht haben, Türstörung, die Tür ist unbenutzbar.
Ja, genau.
Ja, das war schon sehr toll. Aber ansonsten mag ich übrigens das Design der Züge teilweise schon. Und ich habe übrigens Respekt vor Menschen, die diesen anderen Künstlern, die sich darum das überlegt haben. Deswegen Freiräume.
Also ich würde jetzt dem Typen, der irgendwie besoffen Verkehrsrohr zusammengekippt hat, dem würde ich jetzt keinen Nobelpreis schenken.
Das ist ja ein bisschen mehr. Es geht ja um das gesamte Außen eines Zuges, jetzt habe ich das falsch, Industriedesign, da steht ja einiges dran und das finde ich schon gut. Aber deswegen Freiräume schaffen, darauf kann man sich, glaube ich, einigen.
Ja.
Mir ist es gleich. Die Sache mit den Fahrleitungen. In Frankreich werden für neue Tramlinien im Zentrum vermehrt APS-Systeme, Stromversorgung aus dem Boden, verbaut. Findet ihr Fahrleitungen unästhetisch?
Ich finde sie wunderschön. Das ist aber total romantisch verträumt. Also ich finde eine Straße, in der Straßenbahnleitungen hängen, finde ich idyllisch. Weil es halt so... Ich finde das schick. Also hier
schwangen die leicht im Wind. Ich finde das auch schön.
Also hier, vor allem, wenn du hier so diese Nebenlinien guckst in Berlin, in Ostberlin, Friedrichshain, Lichtenberg, wo das in diesen engen Straßen so ein bisschen ist, das sieht schick aus.
Ja.
Ich
finde das auch gut.
Ich habe kein Problem damit, wenn man sagt, hier, wir bauen eine neue Strecke und wir müssen hier aus Gründen quasi, weil das schon seit 100 Jahren so ist, wie es ist. Und wir dürfen da jetzt, können wir jetzt einfach nicht nochmal nach alle 2 Metern Mast hinstellen.
Ja, weil, genau.
Dann ist es geil, aber wo es historisch gewachsen ist, super. Da will ich nicht,
das prägt dann auch das Stadtbild an der Stelle sehr schön.
Und ich meine, für Bahn ist es glaube ich, also für die große Bahn gibt es, glaube ich, keine Alternative zu Stromschienen, weil einfach viel Strom rauskommt. Wenn jemand jetzt für irgendwie Hochgeschwindigkeit was findet, was irgendwie günstiger zu warten ist und besser funktioniert, kann man das mal machen in der Zukunft. Ja, ist egal. Aber ist für Straßenbahn, nö.
So. Die Sache mit der Bahnpost. Bis in die 1990er Jahre konnte man an Fernzügen noch Brief in einen Briefschlitz am Wagen werfen. Was haltet ihr von einer fahrenden Whatever Parcel Service Packstation?
Eine Packstation macht ja unterwegs keinen Sinn, aber wir schreiben nicht mehr so viele Briefe. Also man könnte natürlich jetzt in jeden ICE-Zug noch so einen kleinen Briefkasten der Post reinpacken und der wird am Zielort einfach nochmal mit geleert, aber.
Ich hätte lieber WLAN.
Ja, genau, ich hätte lieber WLAN.
Mir ist egal.
Ja, Bruno, Sie sind ein wenig müde, wa?
Ja, aber aber mir ist das auch echt egal. Also das mit den Paketen ist halt schon irgendwie nett.
Ja,
aber weil das ja, Achtung, so zügig geht. Aber,
lesen Sie weiter.
Ja, also ja, irgendwie ist das schon eine nette Idee, aber...
Ja, wie soll das funktionieren?
Ja, dann brauchst du halt wieder Leute, die sich drum kümmern. Ich weiß, es ist alles fürchterlich. Okay. Die Sache mit den Tunnelstrecken. Als die autogerechte Stadt noch propagiert wurde, begann man, unverzichtbare Straßenbahnen als Stadtbahn in die Tiefe zu legen. Fahrt ihr lieber oben oder unten durch eine Stadt?
Oben. Oben, definitiv.
Ich bin ein großer Tunnelfan.
Na, also ich habe Tunneln dann kein Problem, wenn es so ein bisschen geht, einfach längere Strecken zu überwinden.
Ich würde sagen, das eine schließt das andere nicht aus, weil Tunnel sind immer so eine kurzfristige Sache, wo man irgendwie einen Fluss unterfahren oder ein bestimmtes Bauwerk unterfahren, umfahren muss.
Ich denke da an eine U-Bahn. Eine U-Bahn ist schon ziemlich geil, wenn man sie vernünftig plant.
Eine U-Bahn ist für sich ganz geil, also also vor allem Stationen und so ist alles episch. Genau. Aber sich einfach mit einer Straßenbahn reinzusetzen, einfach durch gucken, durch die Stadt, die man fährt, Finde ich schon fluffig.
Ja. Ich fahre jetzt auch wieder mehr Bus.
Na, Bus würde ich in Berlin ja nicht fahren wollen. Weil es ja irgendwie das Klischee ist. Also, hast du die Story mit schon mal gehört? Und zwar mit dem brennenden Autoreifen von dem BVG-Bus?
Nee.
Und zwar, Busfahrer hält an der Ampel und er wird von einem brennenden Reifen überholt. Das war sein eigener. BVG.
Nee, ich fahre.
Und grundsätzlich Metrobus, also sind halt Rudeltiere, die treten halt in Rudeln auf.
Ja, ja.
Und dann sind 30 Minuten, kommt nichts beim 10-Minuten-Takt.
Ja, ja, ich weiß, das sind alles Probleme, deshalb fahre ich auch nur mit dem Bus hier, wenn ich, also am Wochenende, wenn ich
ja
halt keinen Zeitdruck habe und nicht zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein muss.
Also Rentner da sein.
Aber dann finde ich es schön, weil man halt sieht, wo man langfährt.
Also ich finde Bus total nervig.
Man wird übel vom Bus fahren.
Ja, mir auch.
Das Geschaukel macht mich schlecht.
Ja.
Mhm. Naja.
Straßenbahn ist geiler. Ja. Ich möchte überall Straßenbahnen haben.
Ja, zur Not. Die Sache mit der Außenwerbung. Sollten Bahngesellschaften ihr gesamtes Rollmaterial mit Komplettwerbung bekleben dürfen, sowie städtische Verkehrsbetriebe?
Ja, das ist, kann man gleich erinnern. Also ein Graffiti, was das Fenster übersprüht, ist beschissen, aber eine Werbung, das Fenster überklebt, ist nicht beschissen. Also es ist halt die Unlogik halt da drin. Also für mich
Werbung ist Werbung auf dem Fenster ist genauso scheiße, finde ich.
Genau, so. Und was dann außen im Nicht-Fensterbereich klebt, ist mir egal.
Ja, ja.
Also, aber ich lehne halt allgemein Werbung im öffentlichen Raum ab. Weil ich finde es halt für eine schlechte Idee.
Ja.
So.
Es gibt vor allen Dingen auch so ganz perfide Werbung, wo das aussieht, also wo halt, müsste ich mal versuchen rauszusuchen, das war irgendwie so eine Buswerbung aus den USA, die so draufgeklebt war, dass es aussah, als gehörten alle Fahrgäste, die in dem Bus saßen, mit zur Werbung.
Ja, das habe ich in Braunschweig gesehen auf der Tram. Da waren halt auf den Sitzplätzen so Sprechblasen bei den Passagieren.
Genau, sowas.
Und denke ich mir so, Alter, nein.
Genau, da war eine Sprechblase, ja. Und dann waren das einfach andere Leute, die gezeichnet waren,
ja, okay.
Aber sozusagen durch die Köpfe der Fahrgäste vervollständigt wurden.
Ja, nee, gar nicht. Um Gottes Willen. Tabu.
Dann bin ich halt irgendwie auch noch Teil von Werbung.
Ja.
Also, das ist ganz ekelhaft.
Richtig.
Also, solange ich da kein Geld für bekomme, ist es
ja
ekelhaft, ne?
Ja, wie immer.
Die Sache mit der Güterstraßenbahn. In Dresden werden Autos, in Wien LKW-Anhänger und in Zürich Sperrmüll per Tram durch die Stadt gefahren. Welche Ideen habt ihr für Berlin oder Hannover?
Für Berlin? Na, auf jeden Fall erstmal Tram in West-Berlin. Das wäre schon eine Errungenschaft. Ich hab
doch jetzt immer mehr gebaut.
Ja, die 3 Kilometer. Also es ist mehr Straßenbahn.
Na, das wird ja noch weiter gebaut. Bis zum U-Bahnhof Turmstraße.
Ja.
Ich habe Ideen von Hannover so richtig. Ich mag Trams.
Aber so Güter per Straßenbahn transportieren halte ich auch keine doofe Idee eigentlich, oder? Wenn man so die Taktlücken nutzt für so ein Güterstraßenbahn.
Ja, ich weiß nicht, wo hier so die Wertstoffhöfe sind, aber an sich. Ja, das Problem ist halt, du musst dann die halt erstmal zu einem Startpunkt bekommen, ne?
Naja, aber es ist ja nicht so dramatisch, irgendwie noch eine kleine Nebenstrecke hochzuziehen zum Wertstoffhof.
Hm.
Ja, aber ich muss meine Sachen ja auch zum Startpunkt der Tram bringen.
Ja, okay, du hast jetzt den Nachteil, dass bei dir keine Tram um die Ecke fährt.
Ist richtig.
So was ist jetzt hier in Ost-Berlin bis hin.
Ich wohne in Ost-Berlin.
In dem richtigen Ost-Berlin.
Ach so.
Diese Mauer-Todesstreifen, das ist kein Ost-Berlin.
Ich wohne nicht auf dem Todesstreifen. Ich wohne im richtigen, ehrlichen Ost-Berlin.
Ja, da wo die Stasi-Funktionäre wohnten.
Sind zwar nur 200 Meter bis zur Mauer gewesen, aber das ist halt Osten.
Aber Berlin-Mitte.
Ja.
Mhm.
Ost-Berlin.
Ja. Also ich kann mir das vorstellen, so Krempel könnte man.
Ja, dumm finde ich es nicht.
Na, vor allem ist halt.
Dann bräuchte man irgendwas Schlaues, wie man so direkt auskippbar oder so, aber ja. Das lässt sich ja alles regeln.
Vielleicht könnte man auch sowas ein bisschen autonomer fahren lassen. Also halt nicht so wirklich lange Straßenbahnzüge, sondern eher kleine Einheiten, die diese Gleise nutzen in der Zwischenraumzeit.
So ein IKEA-Lieferwagen wäre schick.
Ja.
Das könnte man machen, ja.
Weil alles, was irgendwie Autos reduziert in der Stadt, ist super.
Ja.
Weil du willst Autos eigentlich aus der Stadt raus haben.
Ich will Autos überall weg haben.
Ja, aber im ersten Ziel aus der Stadt ganz geil, weil auf dem Land sind eh nochmal andere Probleme, aber aus der Stadt willst du Autos halt raus haben, willst du halt keine Autos haben. Blockiert nur, stinkt.
Ja, aber auf dem Land willst du auch keine Autos, da musst du es halt nur benutzen.
Ja, aber das ist halt, es sind getrennte Probleme, die du nicht mit denselben Lösungen beheben kannst.
Logisch.
So. Deswegen habe ich, finde ich es halt immer fatal, wenn Leute immer aus ihrer Berlin-Blase denken. Sagt,
na, so, Carsharing für alle.
Ja, genau. Ja, Carsharing mag für Berlin funktionieren, aber es wird für Ostfriesland nicht funktionieren.
Ja.
So. Das war's schon, oder?
So ist das. Ja, mehr habe ich nicht.
Tja. Da sind wir schon fast bei was? Ja, bei 2 Stunden angekommen.
Ja. Eine Sache habe ich noch. Bevor wir jetzt sagen, hier flattern kann man uns und so weiter und so fort. Wir haben alle Amazon-Wishlisten, die verlinkt sind. Wir haben jetzt so einen Patreon-Account zugelegt. Den werden wir ausfüllen. Und also wer das nicht kennt, das ist so eine...
Das ist regelmäßiges Crowdfunding.
Genau.
Also es gibt halt dann, man kann halt sich so für eine Summe committen pro Monat. Und wenn
pro Monat oder pro Episode?
Genau. Und wenn das Ziel erreicht ist, pro Folge und pro Monat, also wenn sich genug Leute committed haben, dann gibt es so Perks. Das heißt, wenn irgendwie $10 zusammen sind pro Folge, dann gibt es bessere Technik. Oder gibt es einen neuen Gast, gibt es mehr Folgen und so Krempel halt.
Genau.
Wir werden es mal ausfüllen, mal gucken.
Ja, und zwar erstmal projektbezogen.
Du willst deinen...
Der Bierpong-Tisch, ja. Auch das habe ich mit Mr. Mo besprochen, als wir beim Betriebsausflug waren.
Ja.
Denn er ist immer noch der größte Einzelspender bisher.
Bei den 7 Euro irgendwas?
7,40 Euro oder so habe ich in der Kasse liegen. Und dann werden wir uns noch ein paar Sachen ausdenken. Das werden wir noch dazu packen. Und dann können wir mal schauen, ob wir so einen kleinen und so einen kleinen Bierpong-Tisch crowdfunden lassen können von euch. Das wäre ganz nett.
Ja.
Das Geld in der Kriegskasse würde übrigens reichen, habe ich gesehen. Aber ich sag ja nur.
Ja, aber ich müsste davon jetzt nochmal, eigentlich nochmal 30 Euro für die Domain, die jetzt kurz verlängert wurde, abziehen.
Würde immer noch reichen.
Ja, dann?
Nee, wir machen das jetzt immer. Hier soll ja auch, wir wollen ja auch ein bisschen mit dem Internet experimentieren und so. Egal.
Ja.
Gut.
Damit war es da schon
für diese Folge. Gute Nacht.
Ja, gute Nacht.
Gute Nacht, schlaft schön, träumt von uns nicht.
Oh Gott, oh Gott.
Tschüss.
Tschüss.